Ja, guten Morgen, ganz herzlich willkommen zur Multimedia im Netz. Sie sehen an der Folie, die jetzt da so als Überblick steht oder als Einstieg steht, dass ich versuche, gerade Ihnen sozusagen Zeichen zu setzen. Ich habe in den letzten Vorlesungen diesen sogenannten ersten Teil abgearbeitet, der Vorlesung, der sehr stark technisch war, bei dem sehr stark wirklich um Technologien für Sie wissen es ja, für Webanwendungen geht. Das geht, wie versprochen, nicht so weiter, sondern es gibt jetzt sozusagen eine Stiländerung. Dieser Teil 2, in dem soll es um Basistechnologien für Multimedia im Netz gehen, wobei Technologien vielleicht gar nicht unbedingt das richtige Wort ist, zum Teil Technologien, zum Teil auch einfach Basisfakten, irgendwelches anderes Hintergrundmaterial. Und zwar um alle die Dinge, die sich um den Content drehen, also um die Inhalte, die tatsächlich dort übertragen werden. Und wenn Sie sich erinnern, ich hatte am Anfang eine Gliederung, ne, die ging an mit einer Einleitung natürlich, und dann war dieser Teil Webtechnologien, diese ersten vier Kapitel, den haben wir jetzt beendet. Und ich steige jetzt gerade ein in diesen Teil 2, und hier sehen Sie die Themen, um die es da geht, und Sie sehen schon, es sind Themen, die schon technisch sind, aber wir werden es gleich bei den Rechten merken, eben auch stark in andere Bereiche reingehen. Also das Erste, da geht es um Rechte, Urheberrecht vor allem, und das rechte Management mit digitalen Hilfsmitteln. Dann werde ich, damit wir das überhaupt verstehen, was da passiert, in der nächsten Vorlesung einen kurzen Ausflug in kryptografische Techniken machen. Das ist für manche von Ihnen banal, weil Sie das in anderen Vorlesungen gehört haben. Für manche von Ihnen ist es aber, denke ich, ganz wichtig. Also zum Beispiel Kunst und Multimedia gibt es sicher sonst keine Gelegenheit, den Dingen noch mehr zu begegnen. Das wird aber auch nur die halbe Vorlesung sein, das nächste Mal. Und dann ein bisschen was über elektronische Bezahlung und dann noch ein bisschen ein anderes Thema, nämlich wie kann ich Metadaten für Multimedia ablegen, was gibt es da für Standards, wie kann ich die erzeugen, also solche Themen wie MPEG 7 zum Beispiel. Also das ist jetzt dieser Bereich und Sie sehen, das dreht sich, abgesehen von der Kryptographie vielleicht, wenn man es im ersten Moment nicht sieht, alles so ein bisschen um die Inhalte und auch so ein bisschen deren Rolle auf dem Markt. Also wie interessieren sich Leute dafür, welche Rechte haben sie, wie können sie dafür bezahlen, wenn sie Rechte bekommen. Und die Kryptographie ist sozusagen eine Basistechnik auch, die man dafür braucht, um zu verhindern, dass jemand eben Dinge einfach so kopieren kann zum Beispiel. Und die anderen Teile, über die sage ich jetzt nicht so viel, die kommen dann natürlich, es gibt noch einen Teil 3, über Verteildienste und ein Teil 4 über Konversationsdienste und dann geht die Vorlesung dem Ende zu. Also, digitales Rechtemanagement. Sie werden feststellen, dass jetzt eine ganze Menge sich letztlich um dieses Thema DRM dreht. Ich werde das sehr weit angehen und mit Medienrechten anfangen. Aber diese DRM-Systeme, Digital Rights Management Systeme, mit denen sind Sie wahrscheinlich auch in der Praxis konfrontiert und die haben natürlich auch einen relativ, eine schlechte Presse sozusagen, sind nicht sehr beliebt, weil die Einschränkungen der Benutzung bereitstellen. Ich möchte gleich sozusagen als Vorspann sagen, dass ich jetzt nicht anfangen will, Ihnen zu erzählen, dass digitale Rechtemanagementsysteme eine Technologie sind, die man unbedingt einsetzen muss und die in irgendeiner Form gut und praktisch ist. Ich will zunächst mal einfach die Technologie erklären. Ich werde auch Alternativen zu DRM diskutieren und so ein bisschen das ganze Problemfeld sozusagen aufdröseln, das sich da bietet. Ich möchte Sie aber auch darauf aufmerksam machen, dass Sie wahrscheinlich nicht realistischerweise davon ausgehen können, dass DRM-Systeme vollkommen verschwinden. Man könnte jetzt so, wenn man Apple iTunes anschaut, könnte man sagen, veraltetes Thema. Apple hat das schon längst abgeschafft und die anderen werden das auch bald machen. Aber es gibt wichtige Bereiche, in denen Rechtemanagement nach wie vor eine Rolle spielen wird. Denken Sie zum Beispiel an Bereiche, wo vertrauliche Daten, wirklich echt vertrauliche Daten, Gerichtsakten zum Beispiel elektronisch verwaltet werden. Da will man natürlich die Rechte wirklich zuverlässig verwalten. Oder im Medienbereich denken Sie an solche Dinge wie die digitale Verteilung von Filmen in die Kinos, was ja jetzt wirklich angeht. Wofür es Standards gibt, nachdem immer mehr digital projiziert wird. Dort ist natürlich ein gravierendes Problem, dass die Filmproduzenten, die Filmfirmen natürlich nicht wollen, dass genau dieser hochqualitative Originalinhalt dann in irgendeiner Form in graue Kanäle wandert. oder von eben mit nicht gegebenen Rechten irgendwie bearbeitet wird. Insofern ist das Thema DRM vielleicht jetzt nicht mehr so einfach beim Musikladen relevant, aber an vielen anderen Stellen mit Sicherheit weiterhin. Ja, Literatur. Ich habe ein Buch, das schon von 2002 ist, aber trotzdem, glaube ich, als Einführung noch ganz geeignet ist, das so im Prinzip zunächst mal einfach erklärt, was digitales Rechtemanagement ist. Das kann man, glaube ich, immer noch ganz gut empfehlen. Und ich habe ein neueres Buch dazu getan, was so ein Sammelband eigentlich ist von verschiedenen Aufsätzen. Dort geht es zum Teil ziemlich ins technische Detail. Aber wenn man nun wirklich zu bestimmten Themen sich vertiefen will, dann ist das ein relativ schönes Buch. Also dieses Multimedia Security Technologies for Digital Rights Management. Ja, Rechte an Medien. Ich habe da eine Folie, die ist mal auf Deutsch, weil es um Dinge geht, die vielleicht auch sehr im Deutschen so ein bisschen verankert sind. Der Rest ist dann wieder in Englisch, was auch ein bisschen in den internationalen Bereich geht. Oben habe ich die Überschrift mal in beiden Sprachen. Das ist eine Geschichte, die man kennen muss, diese Abkürzung IPR. Sehr oft ist auch die Rede bloß von IP und da ist der Informatiker vollkommen verschreckt, weil er zunächst mal ans Internetprotokoll denkt. In dem Zusammenhang, von dem wir jetzt reden, hier geht es um Intellectual Property. Also die Bedeutung IP oder die Abkürzung IP hat einfach eine zweite Bedeutung, die für manche Leute noch viel selbstverständlicher ist als die, die wir als Informatiker kennen. Klar wird es dann in der Abkürzung Intellectual Property Right. Man muss sehen, dass die Idee überhaupt ein Urheberrecht zu haben und über geistiges Eigentum an einem Werk zu sprechen, dass die vergleichsweise neu ist. Also das ist darüber wirklich geschrieben, Theorien aufgestellt wird seit 1700 ungefähr. Und dass man überhaupt so etwas Ähnliches wie Rechte an Werken diskutiert hat und eingerichtet hat, hängt von Anfang an mit der Möglichkeit der Vervielfältigung von Werken zusammen. Also ungefähr gleichzeitig mit oder kurz nach der Einführung des Buchdrucks hat man angefangen, sogenannte Autorenprivilegien zu haben. Also zu sagen, der Autor von einem Buch, der hat das Recht darüber zu bestimmen, zum Beispiel, ob was dran verändert wird oder nicht. Und wer das nachdruckt, der darf es eigentlich bloß unverändert nachdrucken. Also damit hat man so angefangen, eben sobald die Vervielfältigung kam, zu diskutieren, wer darf eigentlich jetzt was machen, darf einer, der das Buch druckt, darf der jetzt einfach ein paar Seiten rauslassen, was natürlich irgendwie die Rechte des Autors verletzt. An der Stelle merkt man in dem Moment, wo Vervielfältigung eine Rolle spielt, werden diese Themen natürlich wesentlich relevanter. Wenn der Autor bloß einen Vortrag hält oder so, dann oder das selber aufschreibt und oder seine Studenten das mitschreiben, was er vorträgt, was also in den alten Hochschulen ja das klassische Modell war, da stellt sich das Thema nicht ganz so. Ja, wofür ist das Urheberrecht da? Es geht um drei verschiedene Arten eigentlich von Rechten. Es geht um Nutzungsrechte, das heißt, bei Musik darf ich die anhören, bei Filmen natürlich darf ich sie anschauen, bei Büchern darf ich sie lesen, habe ich Zugang zu dem Inhalt. Und wer hat das? Das gibt es ja, bei Musik kennen Sie das ja, da muss man dafür zahlen, dass man die nutzen kann bei der meisten Musik. Dann gibt es Veröffentlichungsrechte, das ist die Frage, wer darf das eigentlich an die Öffentlichkeit bringen? In einem geschlossenen Kreis oder auch in einem großen öffentlichen Kreis, wie zum Beispiel das Internet. Das ist also die Frage, wer hat sozusagen die Erlaubnis, ein bestimmtes Werk der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Der Autor selber hat das natürlich. Und dann gibt es noch die Verwertungsrechte, das heißt die Frage, wie kann ich das kommerziell ausnutzen, wirtschaftlich ausnutzen, also Geld dafür kassieren, das weiterverkaufen, vermieten, Lizenzen für irgendwas vergeben, was auch immer. Was ganz wichtig ist beim Urheberrecht, zumindest in der letzten Zeit, also man sieht gleich, dass es in den USA noch gar nicht so lang her ist, dass diese Regel gilt, in Europa ist es eigentlich schon länger so, dass diese Rechte direkt bestehen und entstehen. Das heißt, man muss nichts tun, wenn man ein Werk produziert, um das Urheberrecht zu sichern. Früher war es mal so, insbesondere in den USA, dass man explizit einen Copyright-Vermerk draufsetzen hat müssen. Copyright, den Namen und die Jahreszahl, um sich die Rechte zu sichern. Und wenn man den weggelassen hat, dann hatte man die Rechte nicht. Das gilt auch in den USA nicht mehr, es gibt bei uns sowieso nicht. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein Werk schaffe, habe ich automatisch das Urheberrecht. Das heißt, ich habe zum Beispiel an diesen Folien meiner Vorlesung jetzt einfach das Urheberrecht. Da kann ich gar nichts dagegen tun. Und wenn ich das Urheberrecht aufgeben will, dann muss ich explizit was tun. Ich muss dann also eine bestimmte Vereinbarung treffen, die ich dann beifüge, eine bestimmte sozusagen Nicht-Urheberrechtslizenz, über die werden wir auch gleich uns genau unterhalten noch. Aber ich sage, ich verzichte auf mein Urheberrecht und ich gebe das in den öffentlichen Bereich. Sonst habe ich das einfach. Das ganze Thema Urheberrecht ist dadurch relativ komplex, dass es regional entstanden ist und dass die Kulturen zum Beispiel in Europa und in den USA deutlich verschieden sind. Das heißt, es sind zunächst mal regionale Gesetze. Und deswegen ist diese Folie auch in Deutsch zunächst mal gehalten, um daran zu erinnern, dass das Urheberrecht eben zunächst mal eine Sache ist, die hier in Deutschland gewachsen ist und durchaus anders ist als das Urheberrecht, das in den USA entstanden ist. Natürlich macht das nicht viel Sinn, wenn man jetzt ans Internet denkt, ne, dass die Werke natürlich weltweit zur Verfügung gestellt werden, weltweit zugänglich sind. Deswegen ist es ganz wichtig, dass das Urheberrecht sozusagen auf einen internationalen Standard gehoben wird. Und die Organisation, die da die größte Rolle spielt, ist die sogenannte WIPO, die World Intellectual Property Organization. Da können Sie auf der Webseite auch nochmal nachlesen, was die Leute so alles machen. Die ist inzwischen relativ groß und die wichtigen Industriestaaten sind auch alle Mitglieder dort. Und die WIPO setzt sozusagen Standards, die dann ja nicht wirklich Gesetzeskraft haben, aber die Empfehlungen haben, die dann in die Urheberrechte der einzelnen Länder Schritt für Schritt aufgenommen werden. So, jetzt ab jetzt wieder in Englisch. Vielleicht, wenn ich immer sage, ein Werk, sollte man sich mal überlegen, was das alles sein kann. Also das kann sehr viel sein. Vielleicht muss man nicht die komplette Liste durchgehen, aber es umfasst wirklich alle Bereiche des menschlichen kreativen Schaffens. Also natürlich Bücher, Zeitschriftenartikel, aber auch solche Dinge natürlich wie Handbücher, Dokumentation ist natürlich auch ein Werk, an dem Copyright entsteht. Oder auch eine Werbung für irgendwas ist natürlich eine Sache, an der Copyright entsteht. Musik, ganz klar. Auch wenn es immer Song heißt, also muss natürlich nicht gesungen werden dabei, muss also kein Text sein. Drama, Schauspiel, und zwar entstehen da natürlich mehrere Formen von Copyright, nämlich einerseits für den Autor, der das Ganze geschrieben hat, dann aber auch für die Inszenierung, also für den Regisseur und Schauspieler. Also in vielen Fällen ist das ein gestaffeltes Copyright, wo jeder sozusagen für seine Interpretation auch eigene Rechte kriegt. Dann auch Pantomime, Tanz zum Beispiel. Filme natürlich, also ganz wichtig. Auch beliebige Aufzeichnungen, also nicht bloß Musik. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Tonaufzeichnung von der Vorlesung mache, dann ist da natürlich auch ein Werk entstanden, an dem Urheberrechte entstehen. Wenn ein Architekt einen Entwurf für ein Gebäude macht, wie da drüben die schöne Sammlung Brandhorst, dann ist das natürlich auch ein Werk, ein künstlerisches Werk, an dem Urheberrechte bestehen. Also Audiovisual Displays ist vielleicht ein bisschen, das habe ich gleich aus dem Buch übernommen, so ein schwammiger Begriff, also wenn Sie so eine öffentliche Schautafel irgendwo haben, ein Display, so ein großes Plasma-Display, das zum Beispiel irgendwo an der Wand hängt und darauf werden irgendwelche Einblendungen, zum Teil mit Werbung, zum Teil mit Nachrichten zum Beispiel gemacht, auch das ist natürlich ein Copyright, sozusagen mit Copyright belegt. Denken Sie an die Projektionen in der U-Bahn-Station zum Beispiel. Ein Thema, das so ein bisschen schwammig ist, sind Softwareprogramme. Dort ist die Frage, es ist natürlich ein Werk, es entsteht Copyright, aber es entstehen natürlich auch noch andere Rechte. Also bei Software ist es so, dass man verschiedene andere Rechte auch im Prinzip sich vorstellen kann. Insbesondere kann Software in gewissen Grenzen ja auch patentiert werden heutzutage. Das heißt, da schlagen andere Rechte noch mit zu. Wobei ein Patent ja völlig anders funktioniert als Copyright. Das Copyright habe ich, wie gesagt, automatisch. Ein Patent kriege ich nur, wenn ich eben das Patent wirklich explizit einreiche beim Patentamt und mich dort anmelde und auch eine Gebühr bezahle. Das habe ich bei Copyright nicht. Und jedes Programm, das Sie schreiben, ist insofern natürlich auch eine Geschichte, die zumindest mal unter das Copyright fällt. Ja, jetzt habe ich schon gesagt, es ist international. Und darum sollte man sich ein bisschen anschauen, wie das in den USA ist. Und da gibt es ein paar Begriffe, die einem auch immer wieder begegnen, die ganz wichtig sind. Also worauf sich das Copyright zunächst mal bezieht, ist tatsächlich die amerikanische Verfassung. Und zwar habe ich da aus dem Artikel 1 Abschnitt 8 hier wirklich zitiert. Ich finde das wirklich schön, weil das sind mal Sätze, wo man merkt, dass dahin wirklich Kraft hinter der Gesetzgebung steht. Das ist ein Satz, in dem so viel drinsteckt, während heutzutage Gesetze oft irgendwie ewig lang sind und immer noch nicht ganz klar ist, was zu tun. Also der Satz heißt, "The Congress shall have power to promote the progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries." Also da steht schon viel drin, da steht schon mal sozusagen, ist also Patentrecht und Copyright so ein bisschen in einen Atemzug genannt. Und das stehen ganz wichtige Sachen drin, nämlich, dass es ein exklusives Recht für die Autoren gibt, für zum Beispiel ihre Writings, und also für das, was sie geschrieben haben, und dass das Recht auch zeitlich begrenzt ist. Und auch, dass das nicht so von selber passiert, sondern dass das jetzt durch die Gesetzgebung sozusagen nochmal zu regeln ist. Der Kongress darf das zunächst mal. Ja, und der Kongress muss das natürlich tun, und der hat das relativ spät wirklich festgelegt, was da zu tun ist. Und für das amerikanische Copyright ist der Copyright Act vom US Congress von 1976 eigentlich die Basis alles dessen, worüber wir jetzt diskutieren. Und das ist auch der Zeitpunkt, von dem an Copyright sozusagen automatisch gilt in den USA. Vorher war es so, dass man explizit irgendwelche Abkommen treffen hat, dass man Copyright-Vermerke machen und so weiter. Ja, und dieser Copyright Act, bei dem steht, dass schon sehr allgemein originale Werke geschützt werden, wo irgendein Autor da ist, und das ist schon sehr flexibel formuliert in einem tangible medium of expression, also es muss irgendwie greifbar sein, wo man sich schon streiten kann, Dinge, die im Internet liegen, wie sehr das dann tangible ist, weil ja Information möglicherweise über verschiedene Server verstreut irgendwo liegen kann, aber im Prinzip kann man die Server natürlich immer noch irgendwie greifen und abschalten zum Beispiel. Also es ist schon noch ein Medium of Expression da. Sie sagen auch, dass das nicht unbedingt jetzt von Stand 76 sein muss, sondern in Zukunft. Und das Wichtige ist, dass man eben ja natürlich über Aufnahme, Reproduktion und andere Kommunikation redet und vor allem, dass es nicht bloß direkt vom Menschen zu dem Werk, sondern auch mit der Hilfe einer Maschine geht. Also damit ist vieles von dem, was wir jetzt heutzutage im Internet treffen, auch wirklich abgedeckt. Und dort gibt es in diesem Copyright Act von 1976 gibt es drei Begriffe, die man wirklich kennen sollte und die man immer wieder auch trifft. Das erste ist die sogenannte Fair Use Doktrin, was in den USA eben auch wirklich konsequent eingehalten wird. Und ich muss gleich dazu sagen, das ist nicht unbedingt so in Europa. Das heißt nämlich, im Prinzip kann jeder das Copyright geschützte Werk zu einem gewissen vernachlässigbaren Teil nutzen, solange er nicht den Marktwert beschädigt sozusagen. Das bedeutet ganz einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel hier aus einem Buch eine Illustration verwende, Texte verwende in der Vorlesung, das ist normalerweise ein geringer Umfang, es wird dem Urheberrechtsinhaber in keiner Weise schädlich werden, weil dem sein Marktwert wahrscheinlich eher steigt, weil vielleicht verkauft er sein Buch noch, wenn ich es zitiere hier und Bilder draus habe. Das heißt, es ist im Sinn der Fair Use Doctrine überhaupt kein Problem und kein Gericht der USA wird mir deswegen Vorwürfe machen. Während in Europa das durchaus in der Diskussion ist, wenn wir uns gleich anschauen. Also nach dem deutschen Urheberrecht bewege ich mich da in einer ausgesprochenen Grauzone mit einer Sondererlaubnis im Moment. Aber diese Fair Use Doctrine stellt irgendwie auch ganz klar, es geht um den Marktwert. Es geht darum, dass der Urheber eben die Möglichkeit haben muss, Geld zu verdienen mit dem, was er macht. First Sale Doctrine heißt, ist, dass ich als Käufer von irgendeinem Werk vieles damit tun kann. Ich kann es lesen, ich kann es weiter verschenken zum Beispiel. Ich kriege aber nicht das Copyright in dem Sinn, dass ich es zum Beispiel wieder publizieren darf oder dass ich es verändern darf in veränderter Form publizieren. Das heißt, das Copyright bleibt zunächst mal bei demjenigen, der es besitzt. Das wird durch den Verkauf nicht übertragen. Ja, und das dritte ist die Public Domain Doctrine, die auch eigentlich inzwischen weltweit gilt, dass alles, was älter als 70 Jahre ist, grundsätzlich copyrightfrei ist. Das merken Sie auch oft, wenn man irgendwelche Beispieltexte oder so sucht oder Beispielbilder, dass wenn man auf Dinge zurückgreift, die eben älter als 70 Jahre sind, dass man dann außerhalb jeglicher Copyright-Probleme sich bewegt. Und das nennt sich, dann ist es im öffentlichen Bereich, eben im Public Domain. Ja, das war schon mal sehr schön. Jetzt hat natürlich die digitale Welt dort einige neue Phänomene hervorgebracht. Eins der Probleme ist ja, dass wir nun digitale Informationen verlustfrei kopieren können und dass deswegen technische Maßnahmen auch getroffen werden, um das beliebige Kopieren technisch zu verhindern. Eben diese digitalen Rechte-Management-Systeme, die wir uns genau anschauen wollen. Und in Reaktion auf diese Situation hat die USA der Kongress auch wieder einen weiteren Act beschlossen, nämlich den Digital Millennium Copyright Act, der also uns wirklich klar auf die aktuelle Situation in der Präsenz des Internets sich bezieht, stammt von 98 und ist ein Beispiel dafür, wo sozusagen eine weltweite Empfehlung, die von der WIPO eigentlich stammt, von dieser weltweiten Organisation, in den USA umgesetzt wird. Und die wird auch in Europa umgesetzt und in Deutschland umgesetzt. Und ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle ist diese Anti-Circumvention Provision. Das heißt, wenn es technische Maßnahmen gibt, um das Copyright zu schützen, wie diese Rechte-Management-Systeme, dann wissen wir alle, dass es natürlich auch technische Maßnahmen gibt, um diese Systeme zu umgehen in gewisser Weise. Bei manchen ist es leichter, bei manchen geht es gar nicht, bei manchen ist es im Laufe der Zeit rausgekommen, wie das geht. Und natürlich ist es auch im Prinzip auch wieder ein Markt, sozusagen Produkte, Programme zum Beispiel zu verkaufen, die solche Copyright-Schutzmaßnahmen umgehen. Also es gibt, wie Sie sicher wissen, ja für kopiergeschützte CDs und kopiergeschützte DVDs eine Menge Dinge auf dem Markt, mit denen man die problemlos kopieren kann, obwohl sie eigentlich kopiergeschützt sind. Und das ist der Verkauf sozusagen der Software, die genau dieses tut, und auch die Herstellung davon ist zunächst mal verboten durch diesen DMCA, durch diesen Digital Millennium Copyright Act, wobei das ein bisschen eingeschränkt ist, weil es sozusagen als Seiteneffekt von irgendeiner anderen Funktion durchaus zulässig ist. Und ich meine, das kann man sich ja vorstellen, dass man denke zum Beispiel an Systeme, die irgendwelche Backups herstellen wollen oder die verloren gegangene Informationen rekonstruieren wollen. Bei denen kann es natürlich sinnvoll sein, dass man, wenn die Möglichkeit besteht, den Kopierschutz zu umgehen, dass man das dann auch tut. Aber ein Produkt, das sozusagen nur dafür da ist, sozusagen technischen Copyright-Schutz zu umgehen, ist zunächst mal nach diesem Gesetz illegal. Es ist klar, dass da sozusagen auch implizit schon in der Gesetzgebung drinsteht, dass diese Systeme ganz selten perfekt sind. Da gibt es eine Menge von Diskussionen drüber. Also die Frage ist zum Beispiel, was passiert mit Backup-Kopien? Also wenn ich eine private DVD habe und die ist kopiergeschützt, ich mache mir eine Kopie davon unter Umgehung des Kopierschutzes und lege die irgendwo im Keller an einen sicheren, trockenen, stabgeschützten Platz und will eigentlich bloß damit erreichen, dass wenn die Original-DVD, die vielleicht irgendwo im Wohnzimmer immer in der Sonne rumliegt, dass wenn die kaputt geht, dass ich eine Möglichkeit habe, meinen gekauften Film selber weiter anzuschauen. Damit tue ich niemand weh normalerweise. Ich schade sozusagen den Marktwert dieses Produkts nicht. Insofern müsste das normalerweise unter Fair Use fallen. Und das ist tatsächlich eine Sache, die jetzt von der Rechtsprechung so ein bisschen austariert wird. Diese Anti-Circumvention-Regel und die Fair Use, die müssen sozusagen gegeneinander balanciert werden. Und nach der amerikanischen Rechtsprechung, soweit ich das kenne, ist es für solche Fälle, wenn man wirklich bloß Backup-Kopien macht, nie wirklich angewendet worden, dass man jetzt dieses strenge Gesetz wirklich zum Tragen bringt. Eine zweite interessante Sache, die diskutiert wird, ist sozusagen das Wechselspiel zwischen dem DMCA und dem Recht auf freie Meinungsäußerung. Also das hat eine Zeitschrift ausprobiert, die hat als Bestandteil des normalen redaktionellen Teils der Zeitung ein Programm publiziert, das DCSS, das den CSS-Kopierschutz von DVDs umgeht und hat sich auf den die sozusagen Aussage berufen, dass sie als Presseorgan das Recht auf freie Meinungsäußerung haben und das in diesem Rahmen gemacht haben. Da gab es langen Gerichtsstreit drum, das ist erst ein paar Jahre her, dass das entschieden wurde. Und in dem Fall ist es tatsächlich so, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung schwächer ist. Es wird eingeschränkt, man darf eben, weil das eben dann ein Produkt ist, das nur dafür da ist, Kopierschutz zu umgehen, darf man das nicht publizieren. Was auch wieder schwierig ist, weil es war natürlich schon publiziert, aber zunächst mal ist das als illegal eingestuft worden. Ja, das ist die Situation in den USA. In Europa ist es noch ein bisschen komplizierter natürlich, weil Europa so bunt ist. Zunächst mal hat sich die EU das so vorgestellt, dass man sagt, ja, die einzelnen Länder in der EU, die Mitgliedstaaten, die haben individuelle Urheberrechte und wir harmonisieren das irgendwie, indem wir sozusagen eine Verallgemeinerung des Ganzen bilden. Und da gab es auch einen Entwurf dafür, 1997, das ist Green Book, was ganz allgemein dem EU-Treaty entspricht. Dann ist aber 2001 die EU in diese WIPO eingetreten und hat damit sozusagen angefangen, nicht bloß die eigenen Gesetze zu harmonisieren, sondern eben auch die internationalen Standards von oben in die nationale Gesetzgebung reinzudrücken. Das heißt, es ist im Prinzip so, dass viele Dinge, die jetzt in dem Digital Millennium Copyright Act stehen, im Prinzip in Europa auch umgesetzt werden, weil die ja letztlich von der WIPO stammen. Es gibt einen ganz gravierenden Unterschied, den man sich klar machen muss. Ich habe vorher schon gesagt, in den USA geht es ausschließlich oder vorwiegend um den Marktwert. Also wenn ich was produziere, ein Werk, dann kann ich damit Geld verdienen und jemand anders darf sozusagen nichts damit tun, ohne das von mir explizit das Recht bekommen zu haben, mit dem er mir meine Quelle des Geldverdienens wegnimmt. Das ist ja zunächst mal auch ein einzusehender Grund. Ein Künstler soll ja bitte von dem, was er gemacht hat, leben können. Das darf man ihm nicht einfach wegnehmen, seine Einnahmequelle. In Europa gibt es noch ein zweites Element, das neben diesem Marktwert dazukommt, nämlich dieses grundsätzliche moralische Recht des Urhebers, der einfach zunächst mal auch dafür sozusagen gerade steht mit seinem Namen, dass dieses Werk da ist, und sein Einfluss ist da drin. Und wenn jemand das zum Beispiel nimmt und verfälscht, dann wird dem ja auch nicht bloß kommerzieller Schaden, sondern moralischer Schaden zugefügt. Er hat einfach ein grundsätzliches, ja, menschliches Recht sozusagen an dem Werk. Und diese, sagen wir, ein bisschen fundamentalere Sichtweise, die spielt in Europa noch viel stärker mit rein. Also in den USA ist es sehr oft so, dass ein Gericht eigentlich bloß danach entscheidet, ist damit eben jetzt wirklich finanzieller Schaden angerichtet oder nicht. Und in Europa reicht das nicht unbedingt, wenn man beweisen kann, es ist kein finanzieller Schaden angerichtet, es kann trotzdem strafbar sein. Ja, wie schaut das jetzt in Deutschland aus? Wir haben also ein schönes Urheberrechtsgesetz, das stammt von 1965, also sehen ungefähr auch so die Zeit, dass in den USA das gemacht wurde. Und das Urheberrechtsgesetz ist logischerweise relativ veraltet, wenn man jetzt die neuen technischen Möglichkeiten sieht. Deswegen ist es zweimal inzwischen novelliert worden, wird bestimmt noch ein paar Mal novelliert werden. Die erste Novelle war 2003. Der sogenannte erste Korb der Novelle des Urheberrechtsgesetzes, wobei eben die WIPO-Regeln und auch diverse Regeln der EU umgesetzt wurden. Was interessant ist, ist, dass die Interessen des Urhebers an seinem Werk nach dem deutschen Urheberrecht nur natürliche Personen betrifft. In den USA aufgrund dieses Marktprinzips ist es so, dass auch eine juristische Person, also eine Firma zum Beispiel oder ein Verein oder eine Stiftung, Urheberrechte erwerben kann im Produkt. Nach diesem strengen europäischen Moralprinzip sozusagen kann es immer nur eine Person sein. Und wenn es ein Verein ist, dann ist das halt aufgeteilt auf die einzelnen Personen, die in dem Verein drin sind. Grundsätzlich die Zielrichtung ist natürlich, die Urheber zu stärken, in dem Sinn, dass die Werke herstellen, weil sie zum Beispiel davon leben können, dass sie eine angemessene Vergütung kriegen. Aber es ist eine stärkere Eigentümerstellung des Urhebers als in den USA, habe ich vorher auch schon betont. Also wenn ich ein Werk produziere, dann ist das wirklich meins. So ähnlich wie wenn ich wirklich was baue, physisch baue und herstelle und das in der Hand halte, dann ist meins. Und wenn jemand wegnimmt, ist das zunächst mal Verletzung meiner Eigentumsrechte. So ähnlich ist das beim Urheberrecht auch. Es werden zwei Rechte unterschieden. Und das erste ist eben dieses sozusagen europäische traditionelle Recht, nämlich der Persönlichkeitsschutz des Urhebers. Und das ist ein Recht, das grundsätzlich einfach immer besteht und nicht veränderlich ist. Es kann auch nicht verkauft werden oder verschenkt oder vererbt, es besteht nach wie vor weiter. Deswegen ist es auch relativ schwierig, wirklich in wirkungsvoll sozusagen Dinge in den Public Domain zu geben. Da kann man also dann komplizierte Lizenzen dazu schreiben, aber es ist streng genommen nach dem Urheberrecht immer noch so, dass bestimmte Rechte des Urhebers eigentlich da bleiben, nämlich der Persönlichkeitsschutz. Darauf kann man natürlich verzichten, den wahrzunehmen. Insofern geht es schon wieder. Die Verwertungsrechte sind sozusagen die Marktseite dazu und die erlaubt natürlich dem Urheber zu bestimmen, ob sein Werk vervielfältigt werden darf, in welcher Form und dass er sich natürlich auch bei dieser Zustimmung eben entsprechende finanzielle Gegenleistungen sichern kann. Interessant ist, dass das in den USA die Fair Use Doctrine sowieso alles abdeckt, zum Beispiel eine Privatkopie, wie ich es vorher gesagt habe. Das ist hier explizit geregelt im deutschen Urheberrecht. Da gibt es in § 53, dass die Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch immer erlaubt ist. Da steht aber auch eine Fußnote dabei, dass das eingeschränkt ist durch den § 95a, den wir gleich auf der nächsten Folie sehen, nämlich der sich mit kopiergeschützten Materialien befasst. Also genau genommen ist diese Einschränkung der Privatkopie erst seit 2008 wirklich Gesetz, ist 2007 im Bundestag beschlossen worden. Und man muss sagen, in dieser zweiten Reform des Urheberrechtsgesetzes, das ist die jetzt gültige Version, in der sind noch weitere Regeln dazugekommen, von denen, ohne jetzt Jurist zu sein, ich das Gefühl habe, dass das ein ziemlich auf breiter Front eigentlich erfolgreicher Schachzug der Verlage und Filmindustrie und Musikindustrie ist, die also ganz stark gegen eigentlich die möglichen Freiheitsrechte der Bürger sich durchgesetzt haben. Also zum Beispiel steht im § 95a Urheberrechtsgesetz explizit drin, dass das Recht auf Erstellung einer Privatkopie nicht mehr gilt, wenn es um kopiergeschützte Materialien geht. Das heißt, jeder, der von einer CD, die kopiergeschützt ist, eine Privatkopie erstellt, macht sich damit grundsätzlich strafbar. Sprich eigentlich für eine gewisse Generation zumindest von CDs praktisch jeder, der eine Kopie davon macht, weil eine Zeit lang waren die alle kopiergeschützt, DVDs sind praktisch alle kopiergeschützt. Was also eine komische Situation ist, weil man dann irgendwie einen groß nennenswerten Teil der Bevölkerung sozusagen ins Unrecht stellt einfach. Aber so ist die Rechtssituation. Dann steht explizit drin, dass der Tausch aller urheberrechtlich geschützten Inhalte über Computernetzwerke verboten ist, ohne weitere Einschränkungen. Also auch da ist es so, dass natürlich eine große Handhabe geschaffen wird, um bestimmte sicher illegale Situationen zu verfolgen, auch moralisch illegale Situationen, dass aber vielleicht so ein bisschen das Kind mit dem Bart ausgeschüttet wird. Gerade wenn man an diese Fair Use Doctrine der USA denkt, sowas gibt es da halt nicht, dass man sagt, wenn kein Schaden damit angerichtet wird, dann ist vielleicht toleriert, sondern es ist zunächst mal einfach verboten. Was neu ist, ist, dass es Pauschalvergütungen gibt für die Anfertigung von Kopien, insbesondere Privatkopien. Und zwar funktioniert das so, dass alle Geräte, mit denen Kopien angefertigt werden können, da fallen darunter natürlich Fotokopierer, aber im Medienbereich fallen darunter auch alle CD-Brenner, im Prinzip alle Computer, eine Vielzahl von Geräten. Also alle, die irgendwas kopieren können, irgendwie Medien kopieren können, für die wird eine Vergütung verlangt. Das heißt, es wird auf den Preis ein bestimmter Betrag draufgeschlagen. Also wenn Sie einen CD-Laufwerk kaufen, dann ist das, einen CD-Brenner kaufen, dann ist das im Preis dabei. Und diese Abgabe wird dann weitergegeben an Organisationen, die letztlich dafür sorgen, dass die kopierten Medien sozusagen entsprechend entschädigt werden oder die Urheber der kopierten Medien entsprechend entschädigt werden. Also zum Beispiel die GEMA bei Musik in Deutschland. Aushandeln tun das im Prinzip jetzt die Beteiligten. Also das heißt, da hat der Gesetzgeber sich aus der Affäre gezogen und hat gesagt, ihr müsst das, könnt das machen, ihr müsst das machen. Aber wie das genau geht, das bleibt euch überlassen. Inzwischen scheint es, soweit ich das gesehen habe, zumindest für Filme eine gewisse Einigung zu geben zwischen der Industrie und also den beiden Seiten der Industrie, der Technik und den Filmherstellern, Filmproduzenten. Aber das ist natürlich eine mühsame Geschichte, dass die Industrie sich sozusagen, die wirtschaftlichen Kräfte sich da einigen sollen. Was auch explizit drin steht, ein gewisser Glaube an technischen Kopierschutz, dass alles, was technisch kopiergeschützt ist, nicht vergütet werden muss, weil ja dort eben das Kopieren sowieso verboten ist. Eine Diskussion, die dann wirklich im Kabinett 2006 explizit diskutiert und beschlossen wurde. Es gab im Gesetzentwurf eine Bagatellklausel, die im Prinzip gesagt hat, dass wenn es im geringfügigen Umfang von Privatpersonen gemacht wird, ich glaube, es wurden sogar explizit auch noch Minderjährige erwähnt, dass dann von Strafverfolgung eben abzusehen ist. Und diese Bagatellklausel ist vom Bundeskabinett explizit gestrichen worden und vom Bundestag auch so bestätigt worden. Das heißt, auch Minderjährige, die Musik über Tauschbörsen sich besorgen, die urheberrechtlich geschützt ist, sind prinzipiell strafbar und Strafmaß gibt bis zu 3 Jahren. Na, Sie kennen das ja von den schönen Kinospots. Also es ist reine Abschreckung natürlich. Ja. Also, ja gut, braucht es nicht weiter kommentieren. Was uns betrifft hier, ist in Wissenschaft und Forschung haben wir das Problem, hier, ich zitiere dauernd aus irgendwelchen Werken, da gibt es einen § 52a im Urheberrechtsgesetz, der das sehr elegant eigentlich erlaubt, dass man in begrenztem Umfang und für einen abgegrenzten Teilnehmerkreis Auszüge aus urheberrechtlich geschützten Werken verwenden kann. Aber es ist tatsächlich so, dass die Verlage durchgesetzt haben, dass das keine uneingeschränkte Regelung ist, sondern dass in einem anderen Paragraphen explizit eine Zeitbegrenzung eingesetzt wird. Es war schon mal bis 2008, Ende 2008 früher, jetzt ist bis Ende 2012 verlängert. Man kann auch hoffen, dass es weiter verlängert wird, aber zunächst mal ab Ende 2012 nach aktuellem Gesetzesstand müssten wir für jede Illustration aus einem Fachbuch, die wir hier verwenden, die Genehmigung des Verlags einholen und gegebenenfalls Lizenzgebühren zahlen. Auch die digitalen Bibliotheksbestände sind so ein Problem. Wenn man sich überlegt, eine Universitätsbibliothek hat natürlich zum Beispiel hier ohne weiteres die Möglichkeit, die Bücher, die sie haben, einzuscannen und über ihr System, internetgeschütztes System, den Nutzern zur Verfügung zu stellen. Auch da hat die Industrie, die Verlage durchgesetzt, dass wenn die Bibliothek das macht, dass die Bibliotheksbestände nur in der Bibliothek selber an Leseplätzen zugänglich sein dürfen, dass die nicht zum Beispiel von zu Hause übers Internet abgerufen werden dürfen. Und auch, dass nur so viele Exemplare dort sozusagen gleichzeitig gelesen werden dürfen, wie physisch Exemplare in der Bibliothek da sind. Also wenn nur eins da ist und einer liest es an einem Leseplatz, dann dürfen die anderen keinen Zugriff auf das Dokument bekommen. Das Ganze zeigt, dass irgendwie die Rechtsprechung und unsere Politik weit hinter den technischen Gegebenheiten hinterherhinkt. Wenn man das im Prinzip den Fortschritt, den das Internet theoretisch für die Verbreitung von Wissen liefern könnte, einfach nicht wahrhaben will und einschränkt und sagt, es soll alles so sein wie früher, was wahrscheinlich keinen Erfolg haben wird. Ja, jetzt habe ich ganz lange über Rechte geredet, aber ich glaube, das ist auch eine wichtige Hintergrundinformation einfach. Und jetzt geht es natürlich ein bisschen mehr in die technischen Fragen, nämlich Rechtemanagement. Und ich habe da eine ganze Liste von Begriffen aufgeführt, die man vielleicht schon kennen sollte, die immer wieder auftauchen. Also es gibt Rechteinhaber, Rights Holder, das ist jemand, der wirklich ein Copyright sozusagen hat. Dann gibt es einen Benutzer, einen User, der letztlich Nutzen haben will, also zum Beispiel die Musik hören will. Der kann es in verschiedenen Varianten sein, der kann eine Lizenz erwerben oder er kann auch wirklich das sozusagen bestimmtes Recht eben dauerhaft kaufen. Eine Lizenz kann zum Beispiel widerrufen werden oder kann zeitlich beschränkt sein. Ein Kauf ist unwiderruflich. Dann gibt es auch Content Owner, also Eigentümer von Inhalten, die ein bisschen was anderes sind als die Rechteinhaber. Also wenn ich zum Beispiel ein Musikstück produziert oder also als Künstler möglicherweise, dann nehmen wir es mal komplett, wirklich komponiert, aufgeführt, produziert habe, dann habe ich natürlich als Künstler das Recht daran. Ich kann aber jetzt die Verwertungsrechte dafür zum Beispiel einer Firma, einer Agentur übertragen, die das dann irgendwie in den USA zum Beispiel vermarktet. Das wäre dann einer, der Rechte an dem Inhalt hat, aber nicht das eigentliche Copyright. Dann kann ich Rechte übertragen, zum Beispiel was kaufen, was auf ganz verschiedenen Ebenen sein kann. Ich kann bloß eine Zeitung kaufen oder eine Firma kann einen Verlag, kann einen anderen Verlag kaufen. Was in jedem Fall bedeutet, dass sich eben die Rechte-Situation verändert und das ist so eine rechte Transaktion. Dann hatte ich vorher schon so ein Beispiel, dass es so Zwischenagenturen gibt, die nun beauftragt werden, Rechte-Transaktionen zu machen. Also zum Beispiel kann ich was zum Verkaufen einem Händler geben oder zum Vermieten einer Agentur geben Das sind eben dann Agents. Und was ich bekomme, die Entschädigung, entweder direkt oder auch wieder über so einen Agenten, das heißt schön elegant formuliert Royalties, also meine sozusagen die Entschädigung für die Nutzung meines Werks, das ich da habe. Ja, und was ist jetzt Rechtemanagement? Rechtemanagement heißt ganz allgemein irgendwelche Prozesse, Geschäftsprozesse, die nun diese Rechte nachverfolgen, die im Prinzip Lizenzen verwalten, die Verkäufe und deren den Anteil, der dann eben Vergütung für den Rechteinhaber ist, verfolgen und natürlich auch die ganzen Regeln, die drumherum sind. Also im Prinzip passiert Rechtemanagement andauernd, auch in der sozusagen physischen Welt, nicht bloß im Internet. Ja, wir haben ja dieses Medieninformatik-Buch zum Beispiel geschrieben. Ja, das Buch wird verkauft im Buchhandel und einmal im Vierteljahr schreibt der Verlag dann mir eine Rechnung, da heißt es irgendwie Royalty Statement drauf und da steht, dass ein gewisser Anteil, der vereinbart wurde, für den Autor sozusagen aus den Verkaufserlösen an mich gezahlt wird. Ist leider nicht so richtig zum Reichwerden damit, aber das ist so ein Beispiel, wo man sagt, im Prinzip wird hier Rechtemanagement gemacht, ohne dass jetzt das Internet oder digitale Medien eine Rolle spielen. Interessant wird es natürlich, wenn man digitale Medien hat, weil wir dort das Rechtemanagement eben auch selber mit digitalen Technologien machen können. Das ist der Bereich, der uns jetzt dann interessiert. Trotzdem kann es vielleicht ganz gut sein, in die traditionellen Rechtemanagement-Lösungen noch mal ein bisschen reinzuschauen, weil das auch so Denkmodelle sind, die einem vielleicht auch ein bisschen so die Welt ein bisschen offener machen, was es dann an Wegen eigentlich gäbe. Also zum Beispiel für Fotokopien hat man ja seit langem das Problem, dass Bücher mit fotokopiert werden, Zeitschriftenartikel mit kopiert werden. Und zum Beispiel in den USA gibt es das Copyright Clearance Center oder in Deutschland die Verwertungsgemeinschaft VOTE. Ich habe auch immer die Webadressen angegeben, was sich da noch weiter schlau machen können. Das ist eine ganz nennenswerte Organisation. Also die haben im 2008 zum Beispiel 117 Millionen Euro eingenommen, im Wesentlichen dadurch, dass sie Rechte sozusagen fürs Kopieren von Büchern erwerben von den Autoren oder Verlagen, dass sie die Rechte dann weiterverkaufen an zum Beispiel Copyshops oder auch an Hersteller von Kopiergeräten, die dann in den Privatverkauf gehen. Das heißt, der Copyshop zahlt für seine Rechner, seine Geräte, die er da zur Verfügung hat, und auch wenn sie einen Kopierer kaufen, zahlen sie das Geld, geht in die VG Wort und die verteilt es zurück sozusagen an die Autoren, an die Urheberrechteinhaber. Das heißt, es sind 140.000 Autoren, die bei der VG Wort registriert sind. Ein kleines Problem ist natürlich, wie kann ich das jetzt aufteilen, weil ich kriege ja bloß eine pauschale Summe und ich weiß nicht, welche Bücher kopiert worden sind. Das macht man momentan mit solchen Techniken der Sozialwissenschaften eigentlich, dass man also eine Umfrage macht oder im Buchhandel auch Daten erhebt, wie beliebt bestimmte Bücher sind und nach dem entsprechenden Anteil wird das aufgeteilt. Es gibt inzwischen auch die Möglichkeit, zumindest in Deutschland auch jetzt bei der VG Wort, dass Copycenter oder Firmen tatsächlich den Gebrauch sozusagen, die angefertigten Kopien mit Bezug auf das Werk dort melden können. Das geht natürlich nur gut, wenn das halbwegs automatisiert ist, aber das macht die Verteilung natürlich gerechter. Inzwischen ist es ganz gut am Laufen. Eine heiße Diskussion führt die VG Wort momentan natürlich mit Google. Das ist die hat sich jetzt auch zur Aufgabe gemacht, bei diesem Streit mit Google Books, die Rechte der deutschen Autoren zu vertreten, die denen ja sozusagen in dem Fall mehr oder minder pauschal ihr Urheberrecht weggenommen wurde. Da scheint sich auch ein bisschen was zu bewegen. Aber das ist ein anderes Thema. Ein zweites Modell ist das, was man bei Musik bei uns kennt, zum Beispiel die GEMA. In den USA gibt es auch solche Dinge, die ASCAP oder die BMI. Es gibt auch seit nicht allzu langer Zeit speziell für digitale Musikaufführungen die Sound Exchange, also eine Einrichtung, die eine Unterorganisation der RIAA in den USA ist. Dabei geht es darum, dass Musiklizenzen ähnlich wie beim Fotokopieren sozusagen zusammengesammelt werden und dass an den Stellen, wo Musik aufgeführt wird, Geld eingesammelt wird, das dann wieder an die Lizenzinhaber, sozusagen an die Urheberrechtsinhaber verteilt wird. Wenn Sie sich das überlegen, wenn Sie Radio hören, wenn Sie in irgendeinen Laden gehen, wo im Hintergrund Musik läuft, wenn Sie im Flugzeug sitzen, dann wird Musik gespielt, wenn Sie irgendwo telefonieren und auf Hold gestellt werden, dann ist Musik da. Das heißt, es wird an vielen Stellen wird Musik benutzt. Und soweit die Copyright geschützt ist, muss dafür natürlich auch Lizenz bezahlt werden. Also das ist nicht so, wenn ich eine CD kaufe, dass ich dann die nehmen kann und irgendwie öffentlich aufführen kann, steht ja explizit drauf, sondern da muss ich dann explizit ein Abkommen mit der GEMA treffen und das denen dann entsprechende Entschädigung zahlen. Und die verteilt es dann ähnlich, wie wir es bei den Fotokopien gesehen haben, dann an die Autoren zurück. Also zum Beispiel ein Rundfunksender, Radiosender, der macht es inzwischen automatisch, dass die Playlisten sozusagen an die GEMA überspielt werden. Was wir jetzt hatten, sowohl bei der GEMA als auch bei den Fotokopien, ist es im Prinzip so, dass sich die Autoren registrieren bei dieser Organisation und damit sozusagen sich diesem Schema unterwerfen oder nicht. Und es ist eine eigene Transaktion, wo man sein Recht sozusagen dem unterstellt. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass der Staat eingreift und dass der sagt, wir wollen das gar nicht sozusagen diesen Organisationen überlassen und den Autoren, sondern wir setzen einen bestimmten Preis fest, unter dem ein Produkt öffentlich verfügbar zum Beispiel gemacht werden muss. Das kommt relativ selten vor, wird im Wesentlichen da benutzt, wo man sagt, das ist fürs öffentliche Wohlergehen einfach gut. Also zum Beispiel, wenn ein pharmazeutisches Produkt einen ganz wesentlichen Beitrag liefert, was für sich irgendeine Pandemie, gegen die es eben einen Wirkstoff gibt und der Hersteller stellt sich auf den Standpunkt, der verkauft das für so ein teures Geld, dann kann der Staat ein Compulsory Licensing machen. Er kann wirklich festlegen, der und der Preis ist zu zahlen und zu dem Preis muss er die Lizenz oder auch das Produkt hergeben. Also das ist möglich, wird auch bei Medien angewendet. Zum Beispiel ist in den USA mal für dieses National Public Radio gemacht worden, also für so etwas Ähnliches wie ein öffentlich-rechtliches Rundfunksystem in den USA. Ja, bevor ich jetzt das Thema hier mit dem Rechte-Management verlasse, habe ich noch mit dem Rechte-Hintergrund verlasse und ins technische Rechte-Management eingehe, habe ich noch zwei Blöcke eigentlich, die ich Ihnen danach nahebringen will. Das eine ist, ich möchte ein bisschen erklären, was die Möglichkeiten sind, um Dinge sozusagen frei oder teilweise frei von Copyright zu stellen, also Public Domain und Abschwächungen davon. Und dann möchte ich Ihnen noch, das machen beides nur kurz vor der Pause, ein bisschen was ganz spezifisch für an einem Beispiel, nämlich für das Copyright an Musik, klar machen, wie so die Trends dort sind. Also jetzt diese zwei bisschen Spezialthemen noch zu dem Blog. Das ist eine Public Domain. Public Domain heißt natürlich, wenn ich was in die Öffentlichkeit gebe, dass ich alle Copyright-Restriktionen im Prinzip loswerden will. Das heißt, ich will mein Produkt freigeben und damit eigentlich das tun, was wir ja jetzt Web 2.0 und so ganz ausführlich diskutiert haben in den Webtechnologien, dass Leute zusammenarbeiten können, das Ding als Element ihrer Zusammenarbeit benutzen können und vor allem neu zusammenmischen können in anderen Inhalt, haben wir bei Mashups und so weiter angeschaut, kann ja doch an vielen Stellen auch statisch sozusagen passieren, dass ich einfach Ausschnitte aus einem Werk nehme und die irgendwo einsetze. Es gibt übrigens Inhalte, die sowieso grundsätzlich copyrightfrei und öffentlich sind. Also ein schönes klassisches Beispiel sind Nationalhymnen, für die gibt es kein Copyright. Oder wenn Sie auf irgendwelchen CD-Hüllen mal sehen, dass hinter dem Lied Traditional steht, dann ist das auch was als Volksgut gilt und einfach damit urheberrechtsfrei ist. Es gibt schon so eine Menge von Initiativen, bei denen Medien grundsätzlich produziert werden mit der Absicht, sie im öffentlichen Bereich zu halten, das Public Domain. Wenn Sie also zum Beispiel das Projekt Gutenberg anschauen, wo E-Bücher, elektronische Bücher, die für diese Lesegeräte gedacht sind, produziert werden, die Wikibooks wären ein Beispiel. Es gibt eine ganze Menge, ich habe hier eine URL angegeben, wo man da Beispiele für findet. Was das bedeutet, ist, dass man wirklich eine bestimmte Lizenz dann sozusagen betreibt, die explizit sagt, ich verzichte auf mein Urheberrecht und gebe das in den öffentlichen Bereich und gebe alle diese Rechte auf, die da sind. Also wenn Sie es bloß einfach so irgendwo hinstellen und nicht auf Ihre Rechte verzichten, dann haben Sie damit Ihr Copyright noch nicht los, sondern das gilt immer noch. Ich habe hier ein paar Beispiele von sozusagen Lizenztexten, die man auch im Netz dann finden kann, angegeben. Da gibt es also verschiedenste Varianten, mit denen man wirklich sozusagen explizit auf das Recht verzichten kann. Also zum Beispiel bei GNU gibt es auch eine, haben wir vorher gesagt, Dokumentation, ist ja auch ein Buch sozusagen, ist ein geschriebenes Werk. Und auch da muss man, wenn die frei verfügbar sein soll, frei veränderbar, muss man explizit eine Regel dazu treffen. Ja? Ja, da müssen Sie mal nachschauen. Bei Wikipedia steht es immer explizit dabei, wie die Inhalte lizenziert sind. Also zum Beispiel, wenn Sie irgendwelche Bilder haben, dann steht typischerweise drunter, nach welcher Lizenz Sie das nutzen dürfen. Ja? Also den Wikipedia-Gesamttext, bei dem gibt's eine Rechte, und ich denke, das ist wirklich Public Domain, ja, der Wikipedia-Gesamttext sozusagen. Aber wenn jetzt Illustrationen drin sind, dann gibt es meines Wissens die Möglichkeit, dass die, und ich habe gleich noch ein Beispiel, dass die nach zum Beispiel Creative Commons in einem gewissen Grad eingeschränkt sein können. Sie müssen auf jeden Fall öffentlich natürlich lesbar publiziert sein, das ist klar, ohne dass es irgendwelche Gegenleistungen gibt, aber ich habe es jetzt gleich, also zum Beispiel das Recht, die Dinge zu verändern, zu modifizieren, das kann man, glaube ich, bei bestimmten Teilbereichen in Wikipedia noch einschränken. Aber das steht dann explizit dabei, und wenn Sie Inhalte einstellen, dann muss es ja bei Wikipedia auch irgendwo so eine Bedingungsseite geben, auf der man das nachlesen kann nochmal. Also was ich jetzt meinte, ist, wenn ich ein Bild zum Beispiel produziert habe, ich will es in Wikipedia oder sonst irgendwo einstellen, der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, ich will aber die Rechte einschränken zu einem gewissen Grad. Das ist so ein Bereich, in dem eine ganze Menge gemacht worden ist. Wir hatten das auch schon bei diesen Web 2.0 Stichworten. Da hieß es Some Rights Reserved. Ja, Copyright heißt All Rights Reserved. Alle Urheberrechte liegen bei mir. Aber ich will vielleicht eben ein paar Rechte behalten. Ich will aber nicht alle behalten, weil ich eben das zum Beispiel frei verfügbar machen will. Das heißt, ich brauche eigentlich, wenn ich jetzt dieses Web 2.0 umsetzen will oder andere Web-Technologien, die nun darauf sich ausrichten, Dinge zu mischen, gemeinsam zu verbessern, zu verarbeiten, da brauche ich nun eigene Regeln, wo genau festgelegt wird, wer darf jetzt wirklich was machen. Und dafür gibt es eine Organisation, die auch eine Non-Profit-Organisation ist, die spezielle Standardlizenzen vorbereitet hat. Und ich glaube, das ist auch nicht wirklich so richtig bekannt, darum habe ich das jetzt mal ein bisschen zusammengestellt. Creative Commons heißt das, die Organisation ist zunächst mal eben creativecommons.org, also ein Zusammenschluss von Personen, die das organisiert haben. Es geht um sozusagen dieses Spektrum dazwischen, zwischen Public Domain und dem Copyright, dort sozusagen feine Abstufungen zu schaffen. Was will ich denn da erlauben? Und da gibt es vier grundsätzliche Lizenzbedingungen, die dort identifiziert sind. Es sind nicht die Lizenzen, die kommen gleich auf der nächsten Folie. Aber das, was ich sozusagen erlauben oder nicht kann, ist, das erste ist Attribution, oder was ich verlangen kann sozusagen. So muss man sagen, was ich verlangen kann, ja. Und die haben auch so schöne Icons, die man auch immer wieder mal sieht. Also Attribution, da ist ein Männchen drauf. Das heißt, andere dürfen die Werke verwenden, dürfen sie kopieren, verteilen, aufführen und so weiter. Sie dürfen prinzipiell, wenn ich sonst nichts sage, auch abgeleitete Werke schaffen davon. Aber sie müssen immer den Urheberrechtsbezug sozusagen behalten. Das heißt, sie müssen immer sagen, das stammt von dem und dem Autor. Das darf man nicht entfernen. Sie dürfen es nicht als ihr eigenes Werk ausgeben. Das wäre also eine Möglichkeit, die sehr praktisch ist, wo man sozusagen Dinge fast in den öffentlichen, in den Public Domain gibt, aber wenigstens sozusagen noch das, die eigene Urheberschaft dokumentiert haben will. Das Zweite, was man macht, wenn man Dinge in den öffentlichen Bereich gibt, was sehr häufig ein Mechanismus ist, das ist Share Alike. Das heißt, ich habe mir für mein Werk eine bestimmte Lizenz überlegt und ich will, dass diejenigen, die mein Werk weiterverbreiten, irgendwo einbetten zum Beispiel, dass die gleiche Lizenz benutzen oder eine, die vergleichbar ist. Das heißt, wenn ich gesagt habe, mein Urheberrecht soll sozusagen wenigstens dokumentiert sein, und ich sage Share-Alike dazu, dann muss derjenige, der es weiter betreibt, natürlich auch dafür sorgen, dass die Urheberrechte eben dokumentiert bleiben von ihm und von mir natürlich dann indirekt auch. Dann kann ich zunächst mal ja, wenn ich was in Public Domain stelle, nicht ausschließen, dass die Dinge kommerziell genutzt werden. Das ist, dass jemand anders mit meinen Werken Geld verdient. Wenn mir das nicht recht ist, ich will zwar vielleicht nicht selber Geld mitverdienen, aber ich will nicht, dass jemand anders mit Geld verdient, dann kann ich sagen, ich will das nur für nicht kommerzielle Nutzung freistellen. Und die vierte Möglichkeit, die ich habe, also die typische Einschränkung, die man machen will, ist, dass ich sage, es soll mein Werk nicht verändert werden. Die können alles damit machen, es kann gespielt werden, es kann kopiert werden, verbreitet, aber es soll identisch zu meinem Original sein und es soll es niemand modifizieren. Das sind also vier klassische Bedingungen, die man sozusagen an ein fast öffentliches Publizieren stellen kann. Und daraus kann man jetzt sechs Lizenzen bauen und die sind wirklich komplett mit einem Gesetzestext auch, oder was ist Gesetzestext, mit einer juristisch stabilen Vereinbarung sozusagen dokumentiert in dem, auf der Creative Commons Webseite. Und wenn ich sozusagen sage, ich benutze diese Lizenz, dann habe ich quasi diese Regeln, die dort definiert sind, die auch immer wieder aktualisiert werden, sozusagen für mein Werk im Einsatz. Das Einfachste ist natürlich Attribution, das heißt, ich will bloß sagen, ich soll als Autor dokumentiert sein. Dann Attribution zusammen mit den anderen drei Versionen, das heißt, ich will als Autor dokumentiert sein und die Lizenz soll identisch sein, Attribution Share Alike. Ich will als Autor genannt werden und will nicht, dass das Werk verändert wird, das wäre Attribution No Derivatives. Dann kann ich als Autor genannt werden, kommerzielle Nutzung verbieten, das Attribution und Commercial. Und dann gibt es noch zwei strengere Varianten, die sozusagen das Attribution Non-Commercial noch mal stärker einschränken. Das heißt, ich soll als Autor genannt werden, es soll nicht kommerziell sein und es soll die gleiche Lizenz weiter benutzt werden oder ich werde als Autor genannt, nicht kommerziell und es soll nicht verändert werden. Wobei das Letzte schon relativ strikt ist, das heißt, es muss mein Urheberrecht da dokumentiert sein, es darf keiner mehr Geld verdienen und es muss identisch bleiben, das heißt, es darf wirklich bloß eben so wie es ist, an anderen Stellen auftauchen. Im Prinzip, ja, man sagt manchmal Free Advertising, also es ist was, mit dem die Weiternutzung natürlich schon ganz stark eingeschränkt ist. Es kann eben bloß irgendwo eingebunden werden. Ja, also wenn Sie mal sozusagen vor dem Problem stehen sollten, dann können Sie da unbedingt sich die Lizenzen anschauen. Wenn Sie mal in Wikipedia zum Beispiel schauen, dann sehen Sie auch immer wieder, dass bestimmte Dinge, die dort dokumentiert sind, dann sich auch auf das Creative Commons beziehen. Ja, jetzt habe ich noch so ein letztes Thema, bevor wir in die Pause gehen, nämlich bevor wir jetzt technische Maßnahmen anschauen, da denkt ja aber doch immer jeder an die Musikindustrie, denke ich dabei, weil Kopierschutz von Musikstücken ist ja das, was viele jetzt wohl auch selber erlebt haben, eine gewisse Zeit lang. Deswegen wollte ich mal so ein bisschen dort auch in die Situation reingehen, wie das entstanden ist, wie die Musikindustrie sich dort auch sozusagen positioniert, um so eine Art Fallstudie mal zu haben, eine ganz konkrete. Also es war um 2000 rum sowas, bis sagen wir 2002 gab es einen gehörigen Aufruhr überall auf der Welt, der von der Musikindustrie getrieben wurde. Ich habe da eine Pressemeldung sozusagen, jetzt auch leider nur indirekt zitiert, die von der RIAA stammte damals, das ist die Recording Industry Association of America, also der Dachverband der Tonträgerproduzenten. Und das Problem war, dass schlicht und ergreifend die Verkäufe zusammengebrochen sind. 2001 war es ein Abfall um 10%. Und dann kommen hier eine ganze Menge von Zahlen, die letztlich gar nicht so wichtig sind. Die halt im Wesentlichen sagen, die Verkaufszahlen sind dramatisch und die Einkommensquellen sozusagen sind dramatisch runtergegangen. Und die haben sich natürlich gefragt, woran das liegt, 9/11 und was alles eine Rolle gespielt haben kann. Aber da steht es eben, a large factor contributing to the decrease in overall shipments last year is online piracy and CD burning. Also wir haben auch eine Umfrage gemacht, also wenn 23% in der Survey von ihren Musikverbrauchern sagen, dass sie nicht mehr Musik kaufen, weil sie das sowieso downloaden, irgendwo umsonst oder von jemand anders kopieren, dann hat das natürlich Einfluss auf die Verkäufe. Das war die Position. Das Ganze ist natürlich auch in Deutschland zum Beispiel publiziert worden, ungefähr um die gleiche Zeitraum, ist die gleiche Position überall auf der Welt. Die Grundeinstellung, die Musikmärkte und die Einkommenssituation der Musikindustrie leidet unter dem Phänomen, dass man das umsonst kopieren kann an verschiedensten Stellen. Wobei da ein Grundgedanke natürlich dahinter steckt, den man immer ein bisschen in Frage stellen muss. Es wird so ein bisschen, bei allen diesen Statistiken, die man da sieht, wird immer so getan, als wenn jemand irgendwo sich eine CD kopiert oder ein Lied irgendwo runterlädt aus irgendeiner freien Quelle, dass der das ansonsten, wenn er das nicht gemacht hätte, eben brav gekauft hätte oder sie. Was natürlich jetzt irgendwie eine sehr wagemütige Annahme ist, weil die Leute das ja wahrscheinlich gerade deswegen machen, weil sie das Geld nicht ausgeben wollen. Und wenn man es ihnen nicht erlaubt, dann werden sie halt das Geld nicht ausgeben und auf die Musik verzichten oder sich eine andere Musik anhören, die sie schon haben. Also das ist so ein Gedankensprung, der da drin ist oft. Andersrum ist es natürlich schon wahr, dass es möglicherweise Verkäufe gibt, geplante Käufe gibt, wo jemand eine CD kaufen wollte und dann gesagt hat, nee, die brauche ich gar nicht kaufen, die hat einen Freund und die kopiere ich sie mir. Das ist dann tatsächlich echter Verlust für die Musikindustrie. Aber er ist ein bisschen kleiner aus der Quelle, als vielleicht oft dargestellt wird. Ja, um das ein bisschen zu konkretisieren, habe ich Zahlen gesucht. Das ist jetzt aus einem Artikel von der New York Times vom vorigen Jahr, von 2008. Dort sind nun wirklich über eine lange Zeit die Verkaufszahlen, und zwar wirklich auf der linken Seite die Units shipped, das heißt die verkauften Stückzahlen, und auf der rechten Seite der Verkaufswert aufgelistet. Und man sieht, es gab über lange Zeit sozusagen einen Anstieg, und so um 99 rum war der Höhepunkt erreicht im Verkauf von Musikmedien, also CDs, Vinylschallplatten und Audiokassetten sind das, die man also wirklich physisch in die Hand nehmen kann. Und man sieht seitdem, und dort ging natürlich der Alarmschrei, das kann man sich schon vorstellen, 2002 richtig los, seitdem geht es kontinuierlich runter. Da hat sich auch nichts dran geändert, es geht weiter runter. Es geht nicht ganz so dramatisch runter, wenn man den Wert anschaut, aber auch da geht es deutlich runter. Das ist also ein klares Phänomen, das man sieht. Eine zweite Sache, die man natürlich 2002 noch nicht wissen konnte, als dieser Aufschrei kam, ist, dass parallel dazu die kommerziellen digitalen Downloads steigen. Also das sind Apple iTunes, Musicload und solche Veranstaltungen, bei denen man irgendwie für einen Euro ein Musikstück haben kann. Die sind ein enormes Erfolgsmodell und haben in den Stückzahlen inzwischen auch die physischen Medien überholt. Allerdings im Verkaufsvolumen, also was aber daran liegt, dass da meistens einzelne Songs gekauft werden, beim anderen immer ganze Alben, haben aber vom Volumen her erstens immer noch einen relativ kleinen Anteil am Markt, der aber deutlich steigt. Das wird man auch gleich auf der nächsten Folie noch sehen. Aber insgesamt ist auch zu sehen, in der Summe ist es so, dass die Einnahmequellen für die Musikindustrie nach wie vor versiegen. Dass es nicht so ist, also das links schaut ja gut aus hier, aber das sind die Stückzahlen. Das rechts ist das der Erlös und der geht nach wie vor trotz digitaler Downloads in der Summe runter. Also ich habe auch noch mehr Zahlen, hoffentlich, ja, die kann man schon lesen in der Auflösung, die jetzt aus dem Jahresbericht der RIAA von 2008 stammen. Da wird das Jahr 2007 und 2008 mal verglichen. Das ist ganz interessant, weil dort wirklich die einzelnen Medientypen nebeneinander gestellt werden. Also hier gibt es Downloads, einzelne Lieder, Download-Album und jeweils die prozentuale Veränderung, also sieht, das geht deutlich rauf und auch der Downloads von ganzen Alben ist, was das zunimmt, also Leute werden tatsächlich immer mehr wirklich als Ersatz für eine CD zu kaufen, die ganze CD online zu laden. Man sieht, dass der digitale Bereich hier generell gravierend zunimmt, das sind 30% im Wertzuwachs innerhalb eines Jahres, was also eine Menge an Steigerung natürlich ist. Also hier ist sozusagen alle Zahlen im Positiven. Wenn man den physischen Verkauf hier anschaut, rechts, also die physischen Objekte, dann sehen Sie dort lauter Minuszahlen, zum Beispiel zum Teil ganz dramatische Minuszahlen, ja, bei der Audiokassette zum Beispiel minus 70%. Wenn da immer zwei Zahlen stehen, das oben sind die Units, also die Stückzahlen, und das unten ist der Wert, das ist hier erklärt. Also bei der Kassette zum Beispiel sind es 62% weniger in Stücken und 70% weniger im Wert. Also wenn man das anschaut, es geht insgesamt dramatisch nach unten, fast ungefähr gleich so 30% beim einen rauf, 30% beim anderen runter. Also die physischen Medien gehen ungefähr um das runter, was die digitalen raufgehen. Eine Ausnahme gibt es übrigens, das ist total interessant, ein absoluter Renner, wobei die absoluten Zahlen niedrig sind. Man sieht, dass die absoluten Zahlen sind sehr klein. Da 5.471, was sind das, Millionen Dollar in den USA für CD-Verkäufe. Und hier reden wir von 56 Millionen, also viel weniger. Aber das sind die Vinyl-Langspielplatten. Die haben ein Revival irgendwie erlebt und die haben eine Zuwachsrate von 147% im Erlös von 2007 auf 2008. Was jetzt ein interessantes Phänomen ist, dass plötzlich ein analoges, physisches Medium sozusagen aus der alten Zeit sich dort wieder durchsetzt. Was man auch ganz schön sehen kann hier, ist die Zusammensetzung sozusagen, wenn man einfach schaut, wie viele Stücke sozusagen werden verkauft und den Split zwischen physisch und digital, also digital ist ja blöd, manche physischen Dinge sind auch digital, also physisch und virtuell sozusagen anschaut, 77% zu 23% 2007, 68% zu 32% 2008. Das ist eine gravierende Verschiebung hin zu den Online-Medien und das wird mit Sicherheit so weitergehen. Das heißt, es wird, denke ich, in absehbarer Zeit, da kann man da mit dem Gleichstand zumindest rechnen. Und dann weiß man nicht, wie der Trend weitergeht. Also da hat sich vieles verändert. Die Trends sind zunächst mal so, die physische Distribution ist ein Geschäft der Vergangenheit, also die CDs, physischen CDs gehen dramatisch zurück. Es ist ganz klar, dass diese virtuelle Verteilung Online-Medien das ist, womit das Geschäft gemacht wird in der Zukunft. Aber es ist so, dass trotz allem, auch trotz der Erfolge von iTunes und so weiter, der Musikmarkt insgesamt, die Erlöse, die damit erzielt werden, schrumpft. Was vielleicht mit vielen anderen Dingen auch zusammenhängt, dass sich die Traditionen sozusagen verändern, dass Bands zum Teil eben wirklich über freie Medien an die Öffentlichkeit gehen und versuchen, ihr Geld auf anderen Arten zu verdienen, über die Konzerte und so weiter. Dass bestimmte Zwischendienstleistungen natürlich wegfallen, die ja irgendwie auch in dem Erlös vorher mit drin waren. Also die digitale Musik wird sozusagen effizienter verteilt, was sich auch irgendwie in diesen Marktzahlen auswirken muss. Aber zunächst mal ist es so, dass die Musikindustrie eben tatsächlich ein Problem hat. Jetzt gibt es eben zwei Positionen. Man kann entweder das machen, was die Musikindustrie gemacht hat, das haben Sie vorher im Urheberrechtsgesetz gesehen, also versuchen, das Kopieren, freie Kopieren einzuschränken und illegal zu machen, was offensichtlich nicht so furchtbar viel Erfolg hat, aber das ist die Position, die Musikindustrie über lange Zeit vertreten hat. Es gibt auch andere Positionen, also was auch zum Beispiel hier in einem wissenschaftlichen Artikel belegt wurde durch Umfragen und Benutzerstudien, ist, dass das Sharing nicht unbedingt schädlich für die Verkäufe sein muss, sondern manchmal sogar positive Effekte hat, weil es eben eigentlich eine ganz klassische Sache ist, dass Menschen eben Musik zunächst mal suchen und finden wollen und dass man dann eben die Musik von einem Freund ausleiht und anhört und wenn man dann wirklich begeistert davon ist, zumindest bei den Leuten, die sozusagen einkommensmäßig die Möglichkeit haben, das sehr oft auch dazu führt, dass die dann wirklich dann Geld ausgeben für die Musik, entweder die CD kaufen oder auch in ein Konzert gehen dort oder was auch immer. Und damit letztlich sozusagen die Bekanntschaft mit dem Autor oder mit dem Künstler erst durch freies Kopieren entstanden ist. Das weiß man nicht, ob das wirklich so ist, aber das Spannungsfeld ist im Moment tatsächlich so, dass es von der Industrie eben auf der Industrie enormer Druck lastet, weil die Zahlen verheerend ausschauen. Und dementsprechend diese Lobbyarbeit auch zu den Urheberrechtsgesetzen geführt hat, die wir nun vorher schon gesehen haben. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen Hintergrund, um zu verstehen, was jetzt digitales Rechtemanagement heißt. Jetzt machen wir 10 Minuten Pause und dann werde ich in die sozusagen formalen Details gehen, was digitales Rechtemanagement sein kann und wie das praktisch umgesetzt wird. Ja, fangen um 10 nach halb geht es dann wieder weiter. Ja, ich habe Ihnen versprochen, dass ich von den allgemeinen Vorreden jetzt wirklich ein bisschen konkreter werde, also über DRM-Systeme rede, wobei ich da zwei Abschnitte habe. Das eine geht, dieses 5.2, über Rechtemodelle und das zweite geht dann so ein bisschen über DRM-Systeme. Wobei das zweite, was ist, das Sie wahrscheinlich sich ungefähr vorstellen können, wie DRM-Systeme funktionieren. Das erste, also die rechte Modelle, ist vielleicht ein bisschen fremd für die meisten. Ich habe die gleichen Artikel wieder, die gleichen Bücher wieder zitiert, aber noch eins dazugenommen, was relativ alt ist, von 96 stammt, aber von einem der Pioniere aus dem Bereich stammt, von Mark Steffig, und auch irgendwie ein sehr schönes Buch ist, in dem eigentlich eine Menge grundlegende Ideen vor langer Zeit schon formuliert wurden. Ja, es geht um Transaktionen, mit denen ich irgendwelche Rechte an Inhalten erwerbe. Also nehmen wir mal Beispiele. Wenn ich ein Buch kaufe, dann habe ich natürlich ein bestimmtes Recht erworben, nämlich zum Beispiel das Buch zu lesen, und zwar genau eine Kopie, die physisch, die ich in der Hand habe. Das kann ich beliebig oft lesen, das ist klar. Ich kann das Buch auch weiterverkaufen, ich kann es auch jemandem schenken, und der kann das dann auch beliebig oft lesen. Ich habe in der Regel, jedenfalls nicht, wenn nicht besondere Abkommen getroffen worden sind, das Recht, das Buch in einer anderen Technologie zu bekommen, zum Beispiel als E-Book. Solche Dinge gibt es, also gerade bei Fachbüchern, also A-Press zum Beispiel, habe ich in Erinnerung, macht das ganz gerne, dass man Bücher entweder als E-Book oder als physische Kopie kaufen kann. Und wenn ich die physische Kopie habe, dann kriege ich einen Rabatt auf das E-Book wenigstens. Also das ist schon durchaus ein realer Fall. Da wird dann irgendwie, wird man beim Kauf von dem E-Book wird man dann eine Frage gefragt, die man bloß anhand des physischen Buchs beantworten kann. Wie lautet das erste Wort auf der Zeile so und so, auf Seite so und so. Also ich kann so eine Kopplung von Technologien haben, aber wenn ich normal ein Buch kaufe, dann ist das nicht automatisch dabei. Also das ist ein anderes Recht, das ich in irgendeiner Form erwerben muss. Oder das Buch jetzt einfach zu zitieren, so wie es Google Books zum Beispiel macht, in großem Umfang, außerhalb von Fair Use, ist zunächst mal mit dem Kauf des Buchs natürlich nicht inklusive. Genauso, wenn ich ein Kinoticket kaufe, dann darf ich das für den Film meistens in Deutschland einmal anschauen. Es gibt auch Regeln, wo man dann sozusagen den Film anschauen kann, solange wie er halt läuft an dem Tag. Ich darf nicht zum Beispiel jetzt sagen, ich habe hier Recht, den Film anzuschauen, komm mit zu einem Freund und der setzt sich mit rein. Oder, klar, ich darf es auch nicht zum Beispiel auf Video aufzeichnen. Das heißt, es sind ganz spezifische Rechte, die ich immer erwerbe. Wenn ich im Radio zum Beispiel ein Lied höre, dann muss ich ja nichts zahlen, zumindest abgesehen von den Rundfunkgebühren, die es gibt, da nehmen wir jetzt zum Beispiel einen Privatsender, dann darf ich natürlich zuhören, klar. Und ich darf es auch zunächst mal aufzeichnen, aber nur für persönlichen Gebrauch. Also ich darf dann die Aufzeichnung nicht weiterverkaufen. Das heißt, es gibt eine ganze Menge von verschiedenen Rechten. Und dieser Mark Steffig, den ich vorher schon kurz erwähnt habe, ist auch wieder mal jemand, der am Xerox PARC gearbeitet hat. Und der hat so eine Matrix von Rechten aufgestellt, die eigentlich ganz gut einen Überblick liefert, was es denn so alles geben kann. Das sind drei grobe Gruppen, also die Spalten hier. Das sind die Render Rights, also die Anzeigerechte, die Transport Rights, Transportrechte kann man auf Deutsch auch sagen, und die Derivative Work Rights, also die abgeleiteten Rechte an Werken. Das klingt im Moment noch ein bisschen abstrakter, wenn man die Beispiele anschaut, ist ziemlich klar. Die Darstellungsrechte sind im Wesentlichen etwas zum Beispiel auszudrucken, etwas abzuspielen, also was natürlich nicht bei allen Medien geht, bei Musik ist das schwierig, aber bei Büchern zum Beispiel natürlich schon, bei Bildern auch, ist natürlich das Ding zu spielen, anzuschauen. Also ein Buch kann ich lesen, Musik kann ich abspielen und so weiter. Aber auch das zu exportieren zunächst mal und in auf irgendeinem anderen Medium festzuhalten, also zum Beispiel mitschneiden. Das gehört zunächst mal grundsätzlich zu den Render Rights, wobei jetzt, was ich mit dieser Aufzeichnung da mache, natürlich weiter eingeschränkt ist, weil da, solange ich es nur auf dieser einen Sicherheitskopie behalte, ist das okay. Aber in dem Moment, wo ich was weiter damit mache, brauche ich eine zweite Gruppe von Rechten, also nämlich die zweite Spalte, nämlich Transportrechte. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese Kopie, diesen Mitschnitt habe und ich erzeuge eine Kopie davon, dann muss ich das explizite Recht haben, Kopien anzufertigen. Es ist auch noch was anderes, ob ich die Kopie für mich selber zum Privatgebrauch mache oder wirklich an der Stelle halte, wo das Original ist im Wesentlichen, oder ob ich es übertrage an zum Beispiel eine andere Person. Das wäre dann Transfer Right. Schon allein, wenn ich es auf ein anderes Gerät übertrage, ist das auch schon Transfer. Oder ich kann es natürlich auch übertragen und wieder zurückholen. Das heißt, ich kann es ausleihen, wie ich das mit einem Buch auch machen kann. Ich kann es jemand geben und es wieder zurückholen. Und in dem Moment, wo ich es zurückgeholt habe, verliert der andere das Recht. Nochmal, es geht jetzt nicht nur darum, was sozusagen technisch passiert mit physischen Medien. Da kann man jetzt auf die Idee kommen, wie soll das funktionieren? Ich leihe jemand was und hole es mir wieder zurück. Sondern es geht darum, was man grundsätzlich an Rechten haben will. Und dann muss man natürlich die technische Realisierung so einstellen, dass das eben ermöglicht wird. Also zum Beispiel das Ausleihen ist keine Fiktion. Wenn Sie zum Beispiel in den iTunes Store schauen, kann man dort Videos digital ausleihen, die eine gewisse Zeit zur Verfügung stehen und dann wieder unbenutzbar werden, eben durch Rechtemanagementfunktionen. Das heißt, das ist so ein Beispiel, wo man eben das Loan wirklich eben realisiert im digitalen Bereich. Ja, abgeleitete Rechte an Werken, da gibt es auch drei Gruppen. Nämlich das eine ist, einen Ausschnitt aus dem Werk zu machen, das nennt er Extract. Das zweite ist tatsächlich, das Werk zu verändern, also einen Bereich in dem Werk zu nehmen und was zum Beispiel auszutauschen gegen was anderes oder Inhalte wirklich zu verändern, Texte zu verändern zum Beispiel. Das ist ein Edit Right. Und das dritte, was man sehen kann, ist, dass man das Werk sozusagen einbettet. Das heißt, das Werk selber bleibt unverändert, aber ich ändere den Kontext oder ich setze einen neuen Kontext drumherum. Das wäre so zum Beispiel, dass ich irgendwelche Bilder aus dem Netz benutze und in eine PowerPoint-Präsentation hier einbinde. Das wäre so ein typischer Embed-Vorgang. Das sind so die wichtigsten Dinge, die ich mit Medien machen kann. Und natürlich ist es so, dass man sich für jede dieser Gruppen sozusagen eigene Rechte erwerben kann. Es gibt noch ein paar weitere Rechte, die jetzt in der Tabelle nicht drin waren, die man aber auch sehen kann, nämlich Backup-Recht. Das heißt, dass ich eine Kopie machen will, nur als Sicherheitsmaßnahme gegen irgendwelche technischen Versagen. Also zum Beispiel iTunes erlaubt es ohne weiteres, auch von kopiergeschützten Inhalten eine Sicherheitskopie zu machen. Dann das Recht für Caches anzulegen, also Zwischenspeicher anzulegen. Das ist in der Regel implizit enthalten, wenn man eben irgendwas aus dem Netz laden kann, weil typischerweise wird das eben auf Rechnern zwischengespeichert, wo man gar nicht unbedingt den Einfluss drauf hat. Und dann gibt es noch ein Recht, nämlich Datenintegrität sicherzustellen. Also ich kann, wenn ich ein Werk übertrage nach und die Rechte dazu habe, dann da gibt es natürlich noch das Recht, dass ich in einem gewissen Sinn ein Embedding mache, nämlich zum Beispiel irgendeine Quersumme bilde über die Daten, also irgendeine eine redundante Information daraus ableite und das mit übertrage, dass der Empfänger sicherstellen kann, dass das nicht zerstört worden ist oder nicht irgendwie beschädigt worden ist. Über solche Fingerprints und Algorithmen, die es da gibt, wenn man in dem kryptografischen Kapitel auch nochmal ganz kurz reden, wie das praktisch dann ausschaut. Ja, das sind Rechte, die man typischerweise nicht wirklich explizit kauft oder so, sondern die irgendwo in den Rahmenbedingungen stehen oder vielleicht auch gar nicht explizit behandelt sind, die aber meistens eben implizit wirklich mitgemeint sind. So, wenn ich mir jetzt eins dieser Rechte anschaue, also zum Beispiel ganz einfach das Render, Write, Play oder View. Das heißt, ich will es eben, nehmen wir mein Musikstück, und ich will jetzt bloß das Recht haben, das abzuspielen. Das ist jetzt in dieser Matrix von Rechten nur eins. Dann kann ich, wenn ich sozusagen jetzt ein Recht erwerben will, eine Lizenz erwerben will, dann kann ich zuerst mal sagen, das ist dieses Recht, aber ich muss noch weitere Dinge dazu sagen, zu diesem Recht quasi Attribute noch dazu tun. Also eine Lizenz wird in der Regel daraus bestehen, dass ich eben für bestimmte Rechte aus dieser Matrix dann mit bestimmten Attributen eben sozusagen die Rechte beschreibe. Was ist das? Also da gibt es drei Dimensionen. Ich habe es jetzt mal versucht, in so ein grafisches Bild auch zu packen, dass man wirklich sieht, es sind drei Dinge, die völlig unabhängig voneinander sind. Das eine ist die Benutzer, die das Ganze nutzen dürfen. Das heißt, darf ich es nur allein, dürfen es Leute aus einer ganzen Gruppe, dürfen es Besucher zum Beispiel, mit die jetzt irgendwie eine Gastkennung auf dem System haben oder dürfen es nur Leute, die registriert sind. Das heißt, dort geht es zunächst mal darum, für wen ist dieses Recht denn überhaupt erworben. Das zweite ist, wie ist die zeitliche Erstreckung? Das heißt, geht es jetzt eine bestimmte Zeit, dass es nach einem Monat wieder verfällt, darf man es 20 Mal anschauen und geht dann kaputt? Oder wenn es ein Kopierrecht ist, darf ich bloß eine bestimmte Anzahl von Kopien herstellen? Das wäre also so eine Extent-Spezifikation für das Recht. Und das dritte ist die Consideration, also sehr elegant ausgedrückt, also das, was man sozusagen als Gegenleistung machen muss, um das Recht wirklich zu haben, also zum Beispiel in den meisten Fällen Geld zahlen. Es können aber auch andere Considerations eine Rolle spielen. Also was Sie sehr häufig im Netz auch finden, ist, dass die einzige Consideration, die einzige Gegenleistung ist, dass Sie bestimmte persönliche Daten angeben. Das heißt manchmal bloß eine E-Mail-Adresse oder mehr an Daten, was natürlich auch eine gewisse Form der Bezahlung sozusagen ist. Damit kann ich mir jetzt so eine Art Rechtesprache zunächst mal schon vorstellen. Das heißt, wir hatten ja vorher diese Beispiele mit dem Buch und dem Kinoticket. Also wenn ich dieses Buch kaufe, dann kriege ich ein Render-Write-Print sozusagen. Also ich darf das in physischer Papierform nutzen. Die Consideration ist klar, das hat was gekostet. Extent ist eingeschränkt, das ist nur eine Kopie und es gilt aber für immer. Und ich habe keine Einschränkungen für den Benutzer. Ich kann es auch weitergeben. Es gibt Transport-Rights, ich kann es verkaufen, weggeben, ausleihen, also alle drei Transport-Rights, die wir da kennen. Und es gibt keine abgeleiteten Rechte, das heißt, ich darf das Buch nicht irgendwie einbetten, Ausschnitte davon über Beyond Fair Use zitieren und so weiter. Damit kann ich also sozusagen, das, was wir sozusagen ganz allgemein vorher so umgangssprachlich gesehen haben, kann ich jetzt schon in so ein Schema fassen, was uns Informatiker natürlich freut, weil ich damit sozusagen jetzt auf dem Weg bin, so eine Datenstruktur zu erstellen, ein Rechtemodell eben, eine Sprache, in der ich beschreiben kann, was sind denn die Rechte, die ich habe an einem bestimmten Medium. Ja, Kinoticket auch wieder, denke ich, das Render-Right, das Play in dem Fall, es kostet irgendwas, ich darf es vielleicht nur einmal benutzen und es gibt aber schon verschiedene Benutzergruppen, zum Beispiel gibt es Erwachsene oder Kinder, die vielleicht verschiedenen Eintritt zahlen und andere Rechte erwerbe ich damit nicht. Und das mit dem Radio haben wir auch nochmal. Ich denke, da muss man jetzt auch nicht mehr im Detail reingehen. Das kann man sich nochmal anschauen, wenn das wirklich interessiert. Was wichtig ist, ist, dass die Rechte-Transaktionen in solchen Ketten stattfinden. Das heißt, im Prinzip habe ich eine Transaktion und die erzeugt eine neue Menge von Rechten. Das heißt, es ist nicht bloß so, dass man jetzt einmal für das Musikstück zum Beispiel ein Recht festlegt, sondern wenn man jetzt ein Musikstück zum Beispiel mal verfolgt, dann gibt es den Musiker, der zunächst mal einen Vertrag zum Beispiel mit einer Plattenfirma hat und denen zum Beispiel das Render-Right gibt, das auf eine CD zu brennen und die zu verteilen, der zum Beispiel auch wieder Rechte für die Verteilung gibt und vielleicht auch abgeleitete Rechte bereitstellt, dass die zum Beispiel Coverversions davon machen dürfen, also das an andere Künstler sozusagen lizenzieren, dass die das gleiche Musikstück interpretieren. Die Plattenfirma, die kann zum Beispiel mit einer Radiostation einen Vertrag machen, beziehungsweise das praktisch gesehen läuft es meistens nochmal über eine Zwischenstation, das haben wir schon angeschaut, nämlich die GEMA zum Beispiel, und gibt denen zum Beispiel das Recht, das abzuspielen beliebig oft. Und es gibt aber auch implizite abgeleitete Rechte, zum Beispiel einen 30-Sekunden-Ausschnitt aus dem Musikstück, dürfen die natürlich immer umsonst verbreiten. Man sieht, im Gegenzug fließen natürlich dann auch entsprechende Entschädigungen. Da gibt es Lizenzgebühren vom Radio an die, meistens über die GEMA, an die Plattenfirma und die muss natürlich dann wieder den entsprechenden Anteil an den Musiker, an den Künstler auszahlen. Und dann von der Radiostation zum Zuhörer haben wir dann genau das, was wir vorher angeschaut haben. Der darf es natürlich anhören und darf eine Kopie für einen persönlichen Gebrauch machen. Das heißt, man kann also nicht so direkt sagen, ein bestimmtes Musikstück hat bestimmte Rechte, sondern es hängt immer von dem Kontext ab, wo das in der Rechte-Transaktionskette ist. Es ist auch so, dass wenn ich bestimmte Rechte-Transaktionen mache, dass sich die Rechte natürlich irgendwie ändern. Also wenn ich eine Radiosendung auf Band aufnehme, oder geht natürlich digital genauso, dann habe ich zunächst mal meine Rechte geändert. Vorher konnte ich es bloß einmal anhören, jetzt habe ich ein Render-Right, das für dauernd gilt, weil ich kann das natürlich beliebig oft anhören. Und es kommt auch ein neues abgeleitetes Recht dazu. Ich darf nämlich grundsätzlich immer, das ist so eine letztlich Auswirkung von dem Fair-Use-Prinzip, ich darf von jedem Musikstück immer 30 Sekunden benutzen, für alle Zwecke auch öffentlich zur Verfügung stellen. Das merken Sie bei iTunes zum Beispiel, wenn Sie dort in die Musikstücke reinhören oder Amazon oder sowas, Online-Shops gibt für Musik, dass diese Samples, die Sie reinhören, immer genau auf diese 30 Sekunden beschränkt sind. Das darf ich natürlich, wenn ich selber eine Aufnahme gemacht habe, genauso. Ja, jetzt muss man natürlich sehen, Ich kann sehr schön solche Rechte festlegen, also zum Beispiel für so einen Download-Service, wenn wir jetzt uns wirklich auf digitale Medien konzentrieren, hier auf Multimedia im Netz, dann kann ich natürlich sehr schön so eine Beschreibung aufstellen, kann sagen, es ist zum Beispiel ein Video-Download-Service, gibt es Renderite View, das kostet bestimmte Sache, es ist vielleicht für immer dann, also ich darf die er darf das beliebig lang anschauen, es gibt keine Einschränkungen auf Benutzer, ich darf es aber nicht weitergeben. Das ist sehr schön. Das Wichtige daran ist dieses Transport Rights None. Ja, das ist das, was die Musikindustrie oder Filmindustrie gerne möchte, dass ich mir das anschauen kann. Dass ich aber keine Transportrechte habe. Ich darf es nicht jemand anders geben, ich darf es nicht ausleihen. Ja, wie Sie das, diese Bedingungen immer sehen, die ja auch auf den DVDs immer schön draufstehen. Da gibt es natürlich jetzt zwei verschiedene Dinge. Es gibt einerseits die rechtliche Seite. Es ist ja im Prinzip verboten, wenn ich das Recht nicht habe, das weiterzugeben. Das heißt, da geht es darum, zu dokumentieren zu können überhaupt, dass dieses Recht nicht da war und eventuell nachverfolgen zu können, von wem das an wen dann vielleicht illegalerweise weitergegeben wurde. Allein dafür ist natürlich so eine rechte Beschreibungssprache schon mal sehr hilfreich, die eben an einem Medium dranhängen kann, wirklich beschreiben kann, was es erlaubt, dass bestimmte Systeme, die das übertragen, dann eben auch wirklich das zumindest festhalten können oder das nachträglich festgehalten werden kann. An diesem Medium lag diese Einschränkung und die ist nicht eingehalten worden. Schwieriger schon ist zu identifizieren, wo kommt es denn eigentlich her? Also ist die Datei aus einer bestimmten Quelle, da werden wir uns Techniken dann nächste Woche nochmal anschauen, zum Beispiel Watermarking ist eine Sache, die da heftig diskutiert wird. Noch dramatischer und praktischer natürlich ist, was die Industrie sich noch viel mehr wünscht, ist, dass ich das technisch durchsetzen kann, dass die Rechte, so wie sie da stehen, eben nur für bestimmte Benutzer, wie sie dort eben aufgeführt sind, gelten. Das heißt, in dem Fall sind die Benutzer gar nicht unterschieden, sondern es ist für alle Benutzer so, dass sie keine Transport Rights haben. Es darf also nicht möglich sein, das Ding zu kopieren und dann in der kopierten Version anzuschauen. Das sind die technischen Herausforderungen. Und man muss jetzt eben zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, die Rechte zu beschreiben. Das andere ist, die Rechte sozusagen durchzusetzen. Eine Sache, die durch diese Trennung zwischen dem Durchsetzen und dem Beschreiben also ein bisschen auch zustande kommt, ist, dass ich nicht unbedingt an der Stelle, wo ich ein Ding kopiere, ein Objekt kopiere, gleich durchsetzen muss, dass es zum Beispiel kopiergeschützt ist, sondern ich kann das auch an der Zielstelle machen. Ich kann es zum Beispiel technisch schwer verhindern, oft, dass das eine Datei kopiert wird. Wie soll ich das verhindern? Weil das meistens eben von irgendwelchen generischen Funktionen ermöglicht wird. Aber ich kann natürlich versuchen zu erreichen, dass das System, auf dem das dann weiterverarbeitet wird, dass das in einer bestimmten Form die Rechte einhält. Und die Grundidee dafür, die stammt von, ist auch patentiert, von einem Japaner, Ryuichi Mori heißt der, und er hat das Superdistribution genannt. Wie gesagt, ein Softwareobjekt und ein digitales Medienobjekt genauso kann eigentlich nicht feststellen, ob es kopiert wurde. Das passiert mit dem ja. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es in irgendeiner Form ausgeführt wird, zum Beispiel abgespielt wird bei Musik oder beim, der Mori hat vor allem an Software als im Sinn von Programmen gedacht, also wenn das Programm ausgeführt wird, dann kann das natürlich bestimmte Dinge tun, zusätzlich zu dem, was es eigentlich tun soll, also zum Beispiel Musik abspielen oder die Software irgendwie ein Grafikprogramm ausführen, wo man etwas zeichnen kann, kann es noch extra Dinge tun. Zum Beispiel seine Benutzung aufzeichnen und in Rechnung stellen oder auch eben verlangen, dass eine Lizenz erworben wird und die eingegeben wird. Das bedeutet, bei Superdistribution habe ich meinen eigentlichen Inhalt und baue so einen Wrapper drumherum, so einen Umschlag. Ich stecke das in den Umschlag rein, der mit dem Medium kommt. Das heißt, das Medium kommt in diesem Umschlag, das ist eine Datei, in der sind zwei Dinge drin. Bleiben wir mal beim Musikstück, das eigentliche Musikstück und noch Informationen außenrum. Da sehen wir schon, dass wir in die Nähe natürlich von Verschlüsselung kommen jetzt plötzlich, weil das Musikstück sollte natürlich nicht leicht daraus extrahierbar sein, sonst wäre die ganze Sache wieder sinnlos, dass man bloß irgendwie die ersten paar Bytes wegschmeißt und dann hat man das Musikstück, das darf nicht sein. Also das muss schon intensiv miteinander verbunden sein hier, der Umschlag. Und wenn das irgendwohin auf ein Playback-System übertragen wird, dann muss das kann das natürlich einerseits das tun, was es soll, nämlich den Inhalt wiedergeben, die Musik abspielen, aber andererseits aus dem Umschlag Informationen nehmen, die nun irgendwelche extra Dinge macht. Also zum Beispiel die Benutzung aufzeichnen, zum Beispiel Geld verlangen, zum Beispiel nach einer Lizenz fragen, zum Beispiel die Benutzung generell natürlich auch verweigern, weil irgendwas nicht gegeben ist. Und das bedeutet, das Kopieren selber wird gar nicht unbedingt verhindert und damit kann auch im Prinzip Copyright-geschützter Inhalt beliebig auch über irgendwelche sozialen Medien verbreitet werden. Das einzig Wichtige ist, dass diese Trennung sozusagen von Inhalt und den Extra-Dingen, dass die nur an bestimmten Stellen natürlich passiert, nur in dem richtigen geeigneten Abspielprogramm. Wenn jetzt jemand ein System baut, mit dem er hier sozusagen ja, zum Beispiel dieses Abspielprogramm modifiziert, indem er sagt, hier splitte ich das auf, schneide den oberen Kanal ab, das heißt, ich frage nicht mehr nach den Extra-Dingen, sondern mache nur noch das Rendering, in dem Moment ist das System natürlich kompromittiert. Ich habe da bloß zwei Beispiele, dass das mit der Superdistribution jetzt nicht bloß eine historische Idee ist, sondern dass das auch wirklich praktisch die Firmen umtreibt. Also zum Beispiel die Telekom ist da stark an Superdistribution interessiert. T-Labs zum Beispiel hier von der T-Labs-Webseite Superdistribution 2.0, Superdistribution, sagen wir Superdistribution 2.0. Dort geht es darum, dass man auf Web 2.0-Technologien Inhalte wirklich verteilt und es muss ja nicht unbedingt so sein, dass man gleich Geld dafür verlangt. Es gibt ja andere Dinge auch, die interessant sind, dass zum Beispiel derjenige, der den Inhalt erstellt hat, Feedback darüber kriegt, was mit seinem Inhalt passiert ist, wo der überhaupt überall hingegangen ist. Die werden vielleicht in irgendwelchen Plattformen, wenn die Dinge bewertet, kriegen irgendwelche Sternchen von Benutzern. Das will ich wieder zurückbekommen als Benutzer. Und allein diese Möglichkeit, sozusagen so einen Inhalt, so einen Container um die Inhalte rumzulegen, der dann dafür sorgt, dass der Urheber sozusagen informiert wird davon, was mit seinem Ding passiert, mit seinem Produkt passiert, oder dass er auch noch Einflussmöglichkeiten hat, zum Beispiel zurückrufen kann, sagen kann, jetzt bin ich der Meinung, das soll keiner mehr benutzen, weil ich vielleicht dort irgendwie was reingeschrieben habe oder gesagt habe, was in Wirklichkeit gar nicht stimmt und weil ich Angst habe, dass ich rechtlich verfolgt werde, jetzt will ich es zurückrufen. Das wäre auch eine Sache, die man mit so einem Superdistributionsprinzip natürlich ermöglichen könnte. Es muss also nicht bloß sozusagen immer negativ gesehen werden, dass man bloß Geld verlangt und die Nutzung einschränkt, sondern es kann auch sehr Community-förderliche Dinge sozusagen beinhalten. Also zum Beispiel auch, dass eben Leute sich dann eher trauen, was freizugeben, wenn sie die Möglichkeit haben, die Freigabe wieder rückgängig zu machen. Die zwei Herren da oben sind von der Telekom, die habe ich bloß deswegen noch abgedruckt, weil man sieht, dass es hier auch mal ein Projekt gab mit ja, zum Teil auch meinem Lehrstuhl zusammen, vor allem mit dem Zentrum für Internetforschung und Medienintegration, auch über Superdistribution. Das heißt, es wird an dem Thema durchaus intensiv weiter überlegt, was man damit anfangen kann. Aber jetzt gehen wir nochmal zu den rechten Modellen zurück, die natürlich mit der Superdistribution schon zusammenhängen, weil bei Superdistribution muss ich natürlich in diesem Umschlag drinstehen haben, welche Rechte denn jetzt wirklich erlaubt sind. Das heißt, ich muss irgendwie rechte Modelle umsetzen können, technisch umsetzen können. Und dieser Mark Steffig, der hat ja diesen Artikel geschrieben, der übrigens in dem Internet Dreams Buch drin ist, und der hat nicht nur den Artikel geschrieben, sondern ist auch praktisch angegangen und hat eine Sprache definiert, die, diese DPRL, die genau diese Rechte zunächst mal aufzuschreiben erlaubt, in einer maschinenlesbaren Form. Das war damals, eine Zeit her, ein bisschen Lisp-orientiert. Ich weiß gar nicht, ob alle wissen, was Lisp ist. Das ist so eine funktionale Sprache, die vor allem im Bereich der künstlichen Intelligenz weit verbreitet ist. Ja, und Xerox hat dann auch einen kommerziellen Schritt getan, nämlich eine Spin-off-Firma gegründet namens Content Guard, die inzwischen zum Teil von Microsoft übernommen wurde, in der nun diese DPRL-Idee kommerzialisiert wurde. Und zwar gibt es dort eine XML-Version davon, die nennt sich jetzt XRML, Extensible Rights Management Language. Weil nicht ganz klar ist, warum das R gerade klein geschrieben ist, aber so ist die offizielle Syntax. Das ist im Prinzip ein öffentlicher Standard now, durch die OASIS-Organisation. Sie können also unter xml.org sich dort auch ganz genau informieren. Ich glaube auch die Spezifikation runterladen. Allerdings gibt es Patente auf die auf bestimmten Mechanismen, die Content Guard tatsächlich hält. Also dieses XML ist jetzt nicht so eine akademische Spielerei, sondern wie gesagt, es ist erstens ein OASIS-Standard, also öffentlicher Industriestandard. Das zweite ist, es wird ganz praktisch in Systemen eingesetzt, also zum Beispiel das Microsoft Unified DRM verwendet XRML oder in dem MPEG 21-Standard gibt es eine Rights Expression Language, die auch darauf aufbaut, das ist schon eine eigene Sprache, aber die stark von dem XRML beeinflusst ist. Oder in dem E-Book-Forum wird das eben ja indirekt, weil sie MPEG 21 benutzen, auch benutzt. Über MPEG 21 müssen wir vielleicht später auch irgendwie noch ein bisschen was sagen. Aber nochmal, bloß um das so verständlich zu machen, wir reden jetzt nur darum, wie die Rechte spezifiziert werden. Dafür sind Rights Modeling Languages da, wie XML. Eine ganz andere Frage ist natürlich, dass bei der Benutzung die Rechte in Einschränkungen eingehalten werden. Das kommt dann im nächsten Kapitel. Ja, wie schaut die Terminologie zunächst mal aus? Also was ich eigentlich machen will, ich will ja jemand was geben, eine Lizenz oder eine Erlaubnis, was zu tun. Und dieses Ding nennt sich ein Grant in XML. Und so ein Grant, an dem sieht man schon, dass da das DPRL und diese Ideen, die wir vorher angeschaut haben, eine Rolle spielen. Da kommt nämlich immer ein Recht natürlich mit vor. Und das Recht muss aber bestimmten Benutzern gegeben werden. Und dafür gibt es also Identitäten sozusagen, denen das Recht gegeben wird. Das nennt man hier ein Principle. Ein Principle ist, kommt ein bisschen aus der Kryptographie eigentlich oder aus den Informationssicherheitsfragen, ist also eine identifizierbare Partei, zu der man eben Rechte geben kann. Derjenige, der sozusagen sich authentisieren kann als eine bestimmte Rolle besitzend. Ja, dem gebe ich das Recht und das Recht gebe ich ihm natürlich nicht einfach so, sondern an einer bestimmten Ressource, das ist das Werk sozusagen, das es geht, und das Ganze unter Bedingungen. Also ich muss sozusagen ein Verb haben, das beschreibt das Recht, das zum Beispiel Play oder View, habe ein Audio-File, das ist die Resource, der Principle ist der, dem ich es gebe und die Condition ist zum Beispiel, es ist zeitlich beschränkt oder so. Und wenn ich jetzt mehrere solche Grants zusammenfasse, die jeweils Principle, Resource, Right und Condition umfassen, dann habe ich damit insgesamt eine Lizenz. Das ist so eine Lizenz, besteht aus mehreren Grants. Das haben wir ja vorher auch gesehen, dass ich natürlich an ein und demselben Medienobjekt mehrere verschiedene Rechte erwerben kann. Und ich habe zum Beispiel eben das Recht, sowohl das Ding anzuschauen, als auch in einem bestimmten Umfang Kopien zu erstellen oder vielleicht auch das weiterzugeben. Das sind aber natürlich verschiedene Verben sozusagen, also verschiedene Rights und deswegen auch verschiedene Grants, die nun in so einer Lizenz zusammengebündelt werden können. Wichtig ist, dass die Lizenz natürlich irgendwie auch wirkungsvoll sein soll, in dem Sinne, dass man sagt, wer hat die Lizenz ausgestellt, ist die sozusagen autorisiert. Das heißt, es muss auch eine Identifikation der ausstellenden Partei natürlich geben. Wer hat diese Lizenz denn produziert? Und nur wenn die von der richtigen Partei stammt, also zum Beispiel von einer Plattenfirma oder von dem Betreiber des Musik-Online-Dienstes, nur dann ist sie wirklich gültig. Wenn ich mir selber eine Lizenz baue, ist sie vielleicht natürlich nicht gültig. Dann gibt es noch weitere Dinge, eben Metadaten, Beschreibung der Lizenz, Gültigkeitsdatum, wann ist sie abgeschlossen worden und so weiter, was jetzt vielleicht nicht so wichtig ist. Was man auch schon wieder sieht, Principle und Issuer, da sind wir schon wieder in dem Bereich ganz nahe an Informationssicherheitsfragen. Wie kann ich denn überhaupt sicherstellen, dass das der richtige Issuer ist, dass das nicht gefälscht ist? Deswegen eben in der nächsten Woche so ein kleiner Einblick in die zugrunde liegenden kryptografischen Techniken. Ja, das XML ist sehr allgemein, das haben Sie ja vorher gesehen, da war jetzt von Multimedia noch gar nicht die Rede. Das können irgendwelche Rechte an irgendwelchen Ressourcen sein. Könnten im Prinzip sogar physische Ressourcen sein, die da beschrieben sind. Das Recht, also irgendwie ein Gerät zu benutzen oder so. Wenn ich jetzt wirklich digitalen Multimedia-Inhalt habe, dann gibt es eben spezielle Rechte. Das heißt, das XML ist so angelegt, dass es zunächst mal so eine allgemeine Hülle ist und dann gibt es verschiedene Pakete, mit denen das für bestimmte Bereiche erweitert wird. Und für uns ist natürlich die Extension for Digital Multimedia Content interessant. Und dort finden Sie dann ganz genau wieder zurück die Rechte, die wir ganz allgemein aus der Arbeit von dem Mark Steffig schon angeschaut haben, nämlich die Render Rights, die Transport Rights und die Derivative Rights, also Export, Play, Print, Copy, Loan, Transfer, Edit, Embed, Extract. Und es gibt noch ein paar zusätzliche Rechte, die wir vorher auch gesagt haben, Utility Rights, zum Beispiel Backup und Delete, also dass ich was wieder löschen kann, Sicherheitskopie erzeugen kann oder auch, dass ich bloß die Information, was überhaupt da ist, an Einzelbestandteilen für dieses digitale Produkt, Access Folder Info heißt es, dass ich die mir sozusagen beschaffen kann. Ja, und Konfigurationsrechte, denke ich, sind jetzt nicht wirklich wichtig. Es gibt dann Ressourcen und Ressourcentypen und natürlich geht es da um Digital Work, aber auch um Digital Work Metadata, also um die Metadaten. Das ist natürlich auch wieder eigentlich ein Produkt, ein Medienprodukt in sich, sozusagen die Beschreibung dessen, was in dem eigentlichen Medium drin ist. Da haben wir auch noch eine Menge Informationen, dann haben Sie ja vorher auf dem Überblick gesehen. Also Metadaten ist ein ganz eigenes Kapitel noch. Also man sieht es ganz praktisch, ein Musikstück, das ich habe, wo ich bloß abspielen kann, hat deutlich weniger Wert, praktischen Nutzwert, als wenn bei dem Musikstück die Metadaten dabei stehen. Was ist denn der Künstler, was ist der Titel, was ist das Album, aus dem stammt, wie zum Beispiel bei CD-Text oder den MP3-Text, da kann man natürlich schon mehr mit anfangen. Es ist damit irgendwie auch mehr praktisch wert. Conditions, gibt es eine ganze Reihe von möglichen Conditions. Es gibt natürlich allgemeine Conditions, die es immer gibt, nämlich zum Beispiel, dass man was zahlen muss. Und es gibt jetzt für digitale Medien noch spezifische Conditions, zum Beispiel, dass bestimmte Software notwendig ist, um überhaupt mit dem Recht umgehen zu können. Also dass es zum Beispiel ein bestimmtes DRM-System voraussetzt, dass man damit arbeiten kann. Dass es einen bestimmten Renderer, zum Beispiel nur einen portablen Musikplayer wie ein iPod oder vielleicht auch nur die Dinger von Apple oder vielleicht auch mehrere davon festlegt. Und eine Bedingung, die wir auch noch später näher anschauen, ist, dass Information eingebettet werden kann oder verlangt werden kann, dass Information eingebettet wird, nämlich eine sogenannte Watermark. Schauen wir es ganz praktisch an und da sieht man jetzt auch, dass es nicht unbedingt bloß mit digitalen Multimedia-Objekten wie Musik oder Video geht, sondern das stammt jetzt auch aus dem Web, eine Anwendung von XML für ganz normale Webdienste. Wir haben also jetzt eine Benutzerin namens Alice, wie so oft, die einen Börsenkursdienst benutzt, also einen ganz normalen Webdienst. Sie kennen das ja auch, haben wir uns ausführlich mit Webdiensten und ihren APIs und so befasst. Also sie benutzt irgendwas, was auf diesen Börsenkurs zugreift. Das heißt, sie kriegt Informationen von denen und sie zahlt dafür Geld. Einfach hat halt jetzt $2. Und wenn man das jetzt abbilden will auf XML, dann schaut das so aus, dass das eine Lizenz ist, die sie haben muss, in der ein Grant drin steht, das wir jetzt anschauen. Und die Zerlegung ist so, das Principle ist natürlich die Alice, das Recht ist, dass sie das benutzen darf. Also ein ganz allgemeines Recht, das nicht jetzt multimedia-spezifisch, das ist eins, das in XML spezifisch generell vorgesehen ist. Die Ressource ist dieser Webdienst für Börsenkurse. Und die Condition ist, dass sie $2 zahlen muss. Und das Ganze kann ich jetzt wirklich in eine XML-Datei nach XML-Standard überführen, indem ich dann also dieses License, Grant und so weiter sich in Tags übersetzt. Das heißt, ich habe einen Grant. Der Grant enthält einen Keyholder, das ist diese Principle. Und da wird eben die Alice beschrieben, damit man die identifizieren kann, vielleicht noch mit einer digitalen Signatur. Dann kommt das Write, das heißt hier Service Use, das ist also aus einem speziellen Namespace Service das Recht zu benutzen. Dann kommt die Service Reference, das ist die Ressource. Ist jetzt nicht genau ausgeführt, das kann man jetzt zum Beispiel im Webdienst wieder mit einem anderen Standard beschreiben. Das brauchen wir jetzt gar nicht, wir müssen jetzt nicht über Whistle reden. Und dann gibt es bei den Conditions, jetzt auch wieder aus einem speziellen Unternamespace genommen, die Möglichkeit, ein Fee zu beschreiben und dort wieder verschiedene Zahlmodelle, Payment per Use zum Beispiel, und das ist irgendwie $2, Amount und Currency festgelegt. Und der Zahlungsempfänger ist auch dann sozusagen in dieser XML-Datei enthalten. Das heißt, man sieht, im Prinzip kann ich jetzt so eine rechte Situation einfach direkt auf eine XML-Datei abbilden. Leider ist das nicht die einzige Art und Weise, wie man das abbilden kann. XML ist ein Beispiel, aber es gibt auch weitere Standards. Ein äquivalentes Beispiel eigentlich ist das ODRL, das so ein bisschen aus dem Mobilbereich, also mobile Anwendungsbereich, Mobiltelefonbereich entstanden ist. Zum Beispiel Nokia verfolgt das auch. Das ist diese OMA, die Open Mobile Alliance, die aus dem WAP-Forum entstanden ist. Und die hat eine XML-Sprache auch wieder standardisiert für Rechtebeschreibung und wenn man die anschaut, die ist irgendwie ganz ähnlich. Es gibt also Rechte, Agreement mit bestimmten Parties, es gibt ein Angebot an den Rechtehalter, es gibt vor allem Permissions, die jetzt wieder Constraints enthalten können. Ich gehe jetzt da gar nicht im Detail drauf ein, aber die Elemente, logischen Elemente, sind in etwa dieselben. Und wenn Sie jetzt dort zum Beispiel eine Permission beschreiben, dann ist das auch eine XML-Datei, die jetzt wieder andere Schlüsselworte benutzt, die aber von der Idee her irgendwie das Gleiche ist. Das heißt, es gibt hier die Permission, etwas zu spielen, wobei dort die Constraints festgelegt sind, dass es auf bestimmten Devices nur abgespielt werden kann. Und es gibt ein Requirement hier, unter welchen Bedingungen das abgespielt werden kann. Auch da wieder Bedingungen, in dem Fall die Zahlung. Und jetzt kann ich also diese einzelnen Elemente auch noch ein bisschen strukturieren. Da gibt es so Containertypen, inklusives oder, exklusives oder. Also ich kann es abspielen auf einem Rechner oder auf einem Speichergerät. Ich weiß jetzt gar nicht, was damit genau gemeint ist. Das ist jetzt auch vielleicht gar nicht so wichtig. Also ich kann festlegen, auf welchen Geräten es abgespielt werden darf. Und hier kann ich festlegen, es gibt zwei Bezahlungsmöglichkeiten, entweder vorzubezahlen oder pro Benutzung zu bezahlen, was in dem Fall jetzt australische Dollar sind. Und ich habe damit sozusagen eigentlich im Prinzip die gleiche Information, äquivalente Information wie in dem XML. Ich will da gar nicht so tief drauf eingehen, es soll bloß klar machen, es gibt einfach momentan noch verschiedene Standards, die in der Industrie darum geistern. Wichtig ist jetzt, dass wir verstehen, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben jetzt Sprachen uns angeschaut, die uns erlauben, Rechte zu beschreiben, nicht mehr. Also die Rechte sind deswegen noch nicht sichergestellt, sondern das ist dann sozusagen das Zweite, dass wenn wir wissen, was die Rechte sind für bestimmte Benutzer an bestimmten Medienobjekten zum Beispiel, dass wir dann auch dafür sorgen, dass die eingehalten werden. Und das ist das, was ein DRM-System dann in der Praxis tut. Das Microsoft DRM, hat man gesehen, beschreibt die Lizenzen ja schon durch XML, aber es macht natürlich noch andere Dinge. Und es funktioniert im Wesentlichen immer über Verschlüsselung und oder die gängigsten Systeme funktionieren über Verschlüsselung. Und die werde ich jetzt mal so kurz noch vorstellen. Ja, was bedeutet das, wenn ich ein verschlüsselungsbasiertes DRM-System habe, also ein digitales Rechtemanagementsystem? Zunächst mal heißt es, dass ich den Content, den Inhalt übertragen kann zu den Benutzern, aber in einer Form, wo man es direkt nicht auswerten kann. Das heißt, er muss verschlüsselt sein. Das hängt jetzt auch wieder so ein bisschen mit der Idee von Superdistribution von vorher zusammen. Ich kann den Inhalt natürlich nicht verhindern, dass der Inhalt irgendwo hin kopiert wird, aber wenn er in einer Form ist, dass ich zunächst mal direkt nichts mit anfangen kann, dann macht es ja auch nichts aus. Das heißt, es soll so sein, dass ich bestimmte Schlüsselinformationen brauche, um wirklich auf die Inhalte zugreifen zu können, die ich dann separat übertragen muss. Also wenn Sie eine praktische Situation vielleicht suchen, wo Sie damit arbeiten, die meisten, wenn Sie irgendwie mit den Microsoft-Medien haben oder mit MPEG-4, da gibt es auch eine Version, wenn Sie eine Datei M4P zum Beispiel irgendwo bekommen mit der Endung M4P, dann ist das eine, die wirklich so verschlüsselt ist. Äquivalent kann das bei Windows Media auch sein, dass die verschlüsselt sind und dass Sie die direkt nicht ausführen können. Das kann Ihnen also passieren, wenn Sie zum Beispiel diese M4P-Datei haben und einen QuickTime-Player darauf anwenden, dass der Ihnen dann sagt, dieser Inhalt darf auf diesem Gerät nicht wiedergegeben werden. Bitte autorisieren Sie das Gerät zuerst. Was daran liegt, dass eben der Inhalt zunächst mal verschlüsselt ist und dass Ihnen der Schlüssel fehlt, darauf zuzugreifen. Ja, jetzt bei diesen Lizenzen, da muss ich natürlich Schlüssel übergeben. Also mit einer Lizenz erwerbe ich dann praktisch Schlüssel, die natürlich gekoppelt sind mit den Rechten, die mir dieser Schlüssel sozusagen aufsperrt. Also der Schlüssel, der gibt mir eine bestimmte Art von Rechten und welches Recht es tatsächlich ist, das ich damit bekomme, das wird mit so einem Rights Model, zum Beispiel mit XML, beschrieben. Wichtig ist natürlich, dass dieser Lizenzschlüssel und das Recht, dass die irgendwie ganz eng miteinander verknüpft sind, dass ich das nicht trennen kann, also nicht einen Schlüssel nehmen und dem andere Rechte geben. Und es ist auch so, dass diese Lizenzen noch was anderes sind als die Inhaltsdateien. Also die Inhaltsdateien, die könnten ja die gleichen sein, aber es kann für verschiedene Parteien zum Beispiel verschiedene Lizenzen geben. Der eine darf das weiter kopieren, der andere darf es bloß anschauen. Oder der eine darf mehr Kopien davon machen als der andere. Ist theoretisch möglich. Oder ich kann auch eine Lizenz vergeben, dass ich nur einen Schlüssel sozusagen habe, der für viele verschiedene Inhaltsdateien funktioniert. Das heißt, prinzipiell ist es sinnvoll zu sagen, es ist separat, ein separates Produkt oder Objekt, eine Lizenz und der Inhalt, wobei der Inhalt eben so verschlüsselt ist, dass man mit dem ohne den Schlüssel nichts anfangen kann. Was ich auch noch brauche, ist natürlich Identitäten für Benutzer. Das sind diese Principles in XML, die muss ich natürlich auch irgendwie beschreiben können. War vorher schon das Stichwort digitale Signatur da, um wirklich zu identifizieren, wer ist es. Was ich auch oft brauche, sind nicht nur Benutzeridentitäten, sondern auch Geräteidentitäten. Das liegt daran, dass eben sehr oft die Benutzungseinschränkungen nicht so sehr auf die Benutzer bezogen werden, sondern auf Geräte. Das kann man jetzt auch wieder an iTunes ganz schön sehen. Dort gibt es eine bestimmte Anzahl von Geräten, die ändert sich immer mal wieder, mal was vier, ich glaube jetzt ist es mehr, von Geräten, die man autorisieren kann. Also wenn ich bei iTunes einen Account habe, dann kann ich die Dinge, die ich mit Kopierschutz gekauft habe, kann ich dann auf bestimmten Geräten benutzbar machen. Die muss ich aber explizit bei iTunes registrieren und andere Geräte, auf denen geht es nicht. Und deswegen muss ich natürlich Identitäten für die Geräte auch irgendwie haben. Das ist auch eine Voraussetzung, dass sowas überhaupt funktioniert. Ja, und wie ist der grobe Ablauf? Das ist jetzt so eine Referenzarchitektur. Einzelne DRM-Systeme können dann wieder ein bisschen anders funktionieren, aber das ist so das grundlegende Prinzip. Ich habe einen Content-Server und einen License-Server. Theoretisch können die natürlich wieder auf der gleichen Maschine sein, aber logisch sind das jetzt einfach verschiedene Einheiten. Der Content-Server ist dafür da, den Inhalt zu speichern, logischerweise, und der License-Server ist dafür da, die Lizenzen zu speichern. Was beide machen, ist, dass sie so Pakete bilden, hier den Content zusammen mit seinen Metadaten fest verbinden und das Ganze so verschlüsseln, dass es erstens mal nicht voneinander zu trennen ist, weil es gemeinsam verschlüsselt ist, und zweitens auch direkt nicht benutzbar ist, weil es eben die Schlüssel nicht verwendbar ist. Der Lizenzgenerator, der muss natürlich noch mehr wissen, der muss die Identitäten haben und er muss auch Schlüssel haben, mit denen man den Inhalt entschlüsseln kann. Und der baut nun diese Pakete aus Schlüssel und Recht, verschlüsselt das auch wieder, dass sozusagen eine Einheit ist und gibt das Ganze als Lizenz dann raus. Und dann gibt es natürlich noch den Client. Das ist zum Beispiel sowas wie der Windows Media Player oder QuickTime Player, der nun den Inhalt anzeigen kann und der die Identität des Benutzers tatsächlich kennt und der nun aber auch die Lizenzen verwenden kann, um tatsächlich dann über den DRM-Controller den Inhalt auszupacken. Und der muss natürlich zuerst mal einen Startschlüssel haben, um überhaupt die Lizenz auspacken zu können und dann, wenn er die Lizenz hat, eben den Inhalt auszupacken. Also wenn man das jetzt so der Reihe nach durchgeht, das, was als erstes passiert, ist, dass der Inhalt natürlich die Inhaltspakete geschaffen werden und so ein Inhaltspaket wird an den Client übertragen. Und damit der überhaupt was mit anfangen kann, fragt er natürlich jetzt als nächstes den DRM-Controller und der geht davon aus, geht davon aus, dass so eine Lizenz da ist. Das heißt, es muss abgefragt werden, ist die Identität denn bekannt? Es muss das entsprechende Recht bestimmt werden, das für die Identität da ist, vielleicht auch mit einer finanziellen Transaktion, die dann notwendig ist. Und dann kann eine Lizenz gebaut werden und die an den DRM-Controller übertragen werden und der kann es dann anzeigen. Wobei jetzt von dem zeitlichen Ablauf, so wie das beschrieben ist, nicht unbedingt notwendig ist, dass dieser Schritt hier von 3 bis 8, also die Erstellung der Lizenz, dass der erst dann passiert, nachdem der Inhalt an den Client übertragen worden ist, das kann auch schon lang vorher passiert sein. Es kann also zuerst die Lizenz übertragen worden sein und dann greife ich erst zu. Das ist durchaus genauso möglich. Aber die grundsätzliche logische Abfolge ist, denke ich, relativ klar. Und da stehen die gleichen Schritte jetzt einfach nochmal, damit, das gehe ich jetzt nicht wieder durch, das ist bloß, wenn man nachliest, dass man sie nochmal zur Verfügung hat. Man muss sich im Klaren darüber sein, dass es an einer Stelle schon ein großes Problem gibt, nämlich bei der Identifikation, den Benutzer zu identifizieren. Da kann man sagen, Benutzername oder Passwort. Aber in dem Moment, wo ich das als Identifikation benutze, kann ich das natürlich leicht dem anderen Benutzer sagen und er kann das benutzen. Ganz streng wäre biometrische Daten, also einen Rechner zu benutzen, der irgendwie Fingerabdrücke lesen kann. Das ist schon schwieriger, aber hat auch wieder Einschränkungen. Warum will ich jetzt meinen Fingerabdruck in der Musik Abspieleinrichtung bekannt geben, das ist ja vielleicht auch nicht, das sind vielleicht zu persönliche Daten. Was man normalerweise verwendet, ist, dass man Trusted Third Parties benutzt, also irgendwelche Organisationen, die digitale Zertifikate ausstellen können. Über die können wir dann nächste Woche auch noch ein bisschen reden. Das Zweite ist, dass man das Device identifizieren muss. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Seriennummern, die man mit Software auslesen kann, zum Beispiel von einem Prozessor, was aber auch prinzipiell manipulierbar sein kann. Es gibt die IP-Adresse, was uns gar nichts hilft, weil die kann zum Beispiel wechseln mit verschiedenen Mechanismen, dass man also das gleiche System an verschiedenen Tagen zum Beispiel verschiedene Adressen hat. Was man normalerweise macht an der Stelle ist, dass man verschiedene Informationen zusammen kombiniert, also verschiedene Seriennummern. Eine Sache ist zum Beispiel die MAC-Adresse, die physische Netzwerkadresse auf Ethernet oder Wi-Fi, die ist ziemlich charakteristisch für das Gerät, könnte sich aber natürlich wieder ändern, wenn man zum Beispiel irgendwas an der Hardware ändert, wenn man also zum Beispiel eine Karte irgendwie austauscht, ein Bauelement austauscht. Dementsprechend kann es dann auch sein, dass die Identifikation noch sozusagen nachgeführt werden muss, dass man ein neues Gerät, das dann sozusagen explizit als das alte, identifizieren muss. Also das sind schon mal zwei Probleme, dass es also nicht ganz so einfach ist, die Identitäten zu verwalten. Es gibt aber noch viele, viele andere Probleme. Das Ganze ist nämlich ein extrem gefährliches System, das vielen Angriffen ausgesetzt ist. Also gefährlich in dem Sinn, dass aus der Sicht dessen, der nun verhindern will, dass diese Rendering-Application entgegen der Rechte genutzt wird, dass jemand was anschaut, was er nicht anschauen darf. Also man kann nun zunächst mal verschlüsselten Inhalt stehlen, na, das ist an sich noch kein Problem, bei denen kann man sogar öffentlich zur Verfügung stellen, wenn der Rest funktioniert. Dramatisch wird es auf dem anderen Zweig, wenn jemand Lizenzen stiehlt. Da hat man immerhin noch die Gegenmaßnahme mit den Identitäten, dass die Lizenz ja möglicherweise nur dann funktioniert, wenn die Identität eben die richtige ist. Dementsprechend sind solche Dinge wie wirklich auf Hardware-Seriennummern oder biometrische Daten zuzugreifen natürlich deutlich sicherer. Dann kann ich, was nicht zu vernachlässigen ist, im Hintergrund sozusagen im Backoffice Lücken haben. Das heißt, es kann jemand den noch nicht verschlüsselten Inhalt stehlen. Das ist nach irgendeiner Quelle, die ich jetzt gar nicht mehr genau im Kopf habe, sehr häufig der Fall. Also die veröffentlichten, in File-Sharing-Systemen veröffentlichten Kopien von Filmen, die stammen wohl zum allergrößten Teil, zu mehr als drei Vierteln, nicht davon, dass irgendjemand im Kino mitgefilmt hat, sondern stammen aus dem internen Produktionsprozess der Filmindustrie, wo also irgendjemand eine Version dann eben die intern dort gelagert wurde, verwendet oder eine Pressekopie verwendet hat. Also das ist extrem schwer abzuschotten, weil das ganz viele organisatorische Schnittstellen hat, die gar nicht technisch sind. Dann Encryption Keys zu klauen, also eigentlich Decryption Keys zu klauen. Ne? Das sind die, mit denen es verschlüsselt wird, mit denen zum Entschlüsseln benutzt. Da kann man auch nochmal das Verhältnis von Ver- und Entschlüsselung unterhalten nächste Woche. Das kann natürlich jemand tun, der zum Beispiel Systemadministrator ist im Rechenzentrum von dieser Firma, die den Service betreibt. Da kann ich auch nicht wirklich sicher gehen, dass der nicht irgendwelche Lizenzdateien irgendwo rausschleusen kann. Ja, und auch Identitäten, habe ich vorher gesagt, sind auch nicht so einfach. Die können also auch geklaut werden. Also man hat schon eine Vielzahl von Angriffspunkten. Schließlich und endlich ist es auch so, dass der Client natürlich, wenn er das anzeigen will, in irgendeiner Form, dann da mal den Inhalt wirklich haben muss. Der muss entschlüsselt da sein und auch der kann natürlich dann wieder mitgeschnitten werden und sozusagen befreit von den DRM-Maßnahmen irgendwie dann plötzlich wieder gespeichert werden. Und Sie sehen schon, dass das also technisch alles nicht ganz so einfach ist. Im Extremfall, das Stealing Rendered Content heißt, dass ich jetzt im schlimmsten Fall eine Kamera vor den Bildschirm stelle und das Video sozusagen von meinem Fernseher aufzeichne. Das ist auch relativ schwierig zu verhindern. Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist dieser DRM-Controller hier. Die Stelle, der hat ja sozusagen den Zugriff auf die Lizenzen und der entschlüsselt mir alles. Und der kann natürlich ganz leicht auch sozusagen manipuliert werden. Und wenn ich den manipuliert habe, dann habe ich das ganze System aus den Angeln gehoben. Weil wenn diese Trennung zwischen dem DRM-Controller und dem Rendering nicht, wenn die plötzlich offen ist, also wenn die nicht mehr so dicht gekoppelt sind, dann kann ich beliebig darauf zugreifen. Das kann also jetzt im Extremfall sein. Ich nehme einen QuickTime-Player oder Microsoft Windows Media Player und manipuliere den Code so, dass der vielleicht diesen Weg, die Lizenzen abzufragen, gar nicht mehr geht, sondern direkt abspielt. Das wäre also sozusagen in die Integration der M-Controller Rendering komplett aufgehoben. Aber es reicht auch schon, wenn der ganz normal auf die Rechte zugreift, alles entschlüsselt und so weiter. Und dann eben der entschlüsselte Inhalt irgendwo zwischengespeichert ist. Zum Beispiel irgendwo in der Datei auf dem Rechner, in einem Socket, wo man mitschneiden kann. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, sicherzustellen, dass dieses Rendering wirklich bloß das Rendering macht und dass dieser DM-Controller mit dem, was er dann als entschlüsseltem Inhalt hat, nichts anderes tut, als das anzuzeigen. Also das erste Mal ist, solche DM-Controllers einzusetzen, geht sowieso meistens nur bei Software, die wirklich sehr weit verbreitet ist, also Media Player, iTunes, QuickTime Player oder Adobe Acrobat wären so Beispiele, die eben für ihre Formate eben fest im Markt verankert sind und wo die Hersteller dann eben sicherstellen können, dass diese Software genau den DRM-Controller enthält. Und prinzipiell ist es natürlich durch andere Abspielsoftware, die sich vielleicht nicht so verhält, wie der Hersteller das will, schon mal gefährdet. Besser zu schützen ist es, wenn es in Geräte eingebaut ist. Also der iPod zum Beispiel hat natürlich einen DRM-Controller eingebaut. Aber also grundsätzlich haben wir immer noch das Problem, egal wie genau man da arbeitet, dass letztlich das dekodierte Signal digital da ist. Irgendwo muss das digital übertragen werden. Das heißt, alle diese Angriffe mal auf die Seite gelegt, letztlich habe ich ja dann irgendwo einen Bitstrom, der analog konvertiert werden, der ist irgendwo in dem Rechnersystem da. Und dieses zu verhindern, dass da jemand zugreift, das ist vielleicht das schwierigste Problem. Und dafür gibt es eine Technologie, die aus dem Grund eigentlich eingeführt wurde, heißt es zumindest, die man an der Stelle kennen sollte, nämlich sogenannte Trusted Systems. Das wird an vielen anderen Stellen auch benutzt und hat auch sehr viele praktische, sinnvolle Anwendungen. Das geht zurück auf eine Microsoft-Initiative, die Palladium hieß, oder Palladium, die inzwischen wieder einen anderen Namen gekriegt hat, wie das bei Microsoft so üblich ist. Vielleicht hat es inzwischen schon wieder einen neuen. Aber Bill Gates hat damals gesagt, dass diese Palladium Initiative entstanden ist aus der Idee raus, dass man eben den Kopierschutz für Musik sicherstellen wollte. Und später haben wir festgestellt, dass es in vielen anderen Bereichen eigentlich wichtiger ist. Und das ist tatsächlich so, dass das Trusted Computing momentan für, Gott sei Dank, muss man sagen, für andere Dinge mehr eingesetzt wird als für tatsächlich den Schutz von Mediendaten. Also da hat sich eine Industrieallianz gebildet, die heutzutage Trusted Computing Group heißt. Und was die vorhat, ist, die Betriebssysteme und die Hardware so auszubauen, dass wir Software bauen können, die nicht manipulierbar oder mit nach menschlichem Ermessen nur sehr schwer, muss man wahrscheinlich sagen, manipulierbar ist und damit ermöglicht, dass wir Lizenzen sicher verwalten können, ohne dass es die Möglichkeit gibt, sozusagen auf die Stellen zuzugreifen im Betriebssystem, in denen die lizenzierte Version dann sozusagen zur Verfügung steht und die irgendwie abgegriffen werden kann. Das führt für alle möglichen Dinge zu Vorteilen. Sinnvoll ist es zum Beispiel, dass man eben sicherheitsempfindliche Informationen, wie zum Beispiel elektronisches Geld oder wichtige Zugangsschlüssel, dass man die in einer Art und Weise speichern kann, dass das nicht abgerufen werden kann, unautorisiert. Ein Bereich, über den man lang streiten kann, ist, dass man Softwarelizenzen damit sicher verwalten kann, dass da nicht geschwindelt werden kann. Und insbesondere digitales Rechtemanagement kann man damit ziemlich sicher machen. Die Firmen, die Sie da unten sehen, die sind in der Trusted Computing Group, da ist irgendwie jeder wichtige Name dabei, denke ich. Und das Kernstück davon ist dieses TPM, das ist ein Chip, Trusted Platform Module. Und die Grundidee ist, dass es einen Schlüssel gibt, der in diesem in diesem Trusted Platform Module wirklich eingebaut ist. Das heißt, bei der Produktion des Chips wird der Schlüssel generiert, also wird einfach zufällig generiert und ist in der Hardware fest verdrahtet in einer Art und Weise, dass auch den zu ändern oder rauszufinden allein durch Hardware-Maßnahmen, also durch irgendwelche Signale anlegen und prüfen, dass das gut geschützt ist, sprich, dass der im Fall von Hardware-Manipulationen sich zum Beispiel selbst zerstört. Auf der Basis, dass man nun diese Identität hat, sozusagen dieses einen Systems, kann man verschiedene Dinge machen. Das sind Features, die man in Trusted Computing drin hat. Das eine ist Memory Curtaining, das heißt, es werden bestimmte Bereiche des Systemspeichers werden komplett abgetrennt vom Zugriff durch andere Systemeinheiten. Da darf nur dieses TPM drauf zugreifen. Es darf noch nicht mal das Betriebssystem direkt drauf zugreifen. Also irgendein Programm, das ich im Prozessor ausführe, hat keine Chance, auf diesen Speicherbereich zuzugreifen. Das geht nur, wenn das in dem TPM selber sozusagen passiert. Dann, was uns besonders interessiert, der Hardware-Pfad zu den Endgeräten wird auch durch Verschlüsselung abgesichert, wie das heutzutage zum Beispiel bei HDMI auch der Fall ist, wo sie tatsächlich der Fernsehmonitor sich mit dem DVD-Player in einer Art und Weise verbindet, dass die Übertragung dazwischen verschlüsselt passiert, dass sie dort nicht auf die digitalen Inhalte zugreifen können. Das ist auch Bestandteil des Trusted Computing-Konzepts insgesamt. Es gibt Speicherbereiche, in denen die versiegelt sind, das heißt, auf die darf nur zugreifen eine bestimmte identifizierte Software, die auf einer bestimmten identifizierten Maschine ausgeführt wird. Das heißt, ich habe eine klare Identität sozusagen, wer das darauf zugreifen darf. Und die Remote Attestation heißt, es gibt ein Verfahren, mit dem ich auf das System von außen zugreifen kann, ohne dass ich wirklich das System selber anfassen muss, also zum Beispiel eine Benutzererkennung drauf haben muss. Ich kann von außen das System daraufhin überprüfen, ob insbesondere diese sicherheitsrelevanten Dinge modifiziert worden sind. Also theoretisch kann das im Prinzip auch heißen, dass ich von außen einem System abfragen kann, als eine bestimmte Autorität, ob zum Beispiel bestimmte Software installiert ist mit bestimmten Lizenzen oder nicht. Was ich schon vorstellen kann, dass die Softwareindustrie da Interesse dran hat. Also das ist ein sehr komplexes System, das letztlich darauf basiert, dass wir sozusagen Hardware eingebaut haben, die die Sicherheitsfunktionen vom Betriebssystem und von den restlichen Funktionen des Systems abtrennt. Was an vielen Stellen natürlich schön ist, wenn man also an Privatheit von Daten denkt, an Vertraulichkeit von Daten. Insofern eine Sache, wo der Benutzer zunächst mal auch ein Interesse daran haben könnte, dass seine Daten eben geschützt bleiben, dass Eingriffe durch Zugriffe auf die Daten durch irgendwelche Viren oder so sehr schwer werden. Das andere Problem ist natürlich, dass man dadurch sehr viel Kontrolle über das eigene Gerät verliert, weil wo jetzt zum Beispiel solche Schlüssel gespeichert sind, da hat man keinen Einfluss mehr drauf. Ich kann den Schlüssel auch nicht mehr nehmen und irgendwo anders hin übertragen. Ich habe natürlich auch keinen Zugriff mehr auf die dekodierten Inhalte von der Mediendatei, sondern die gehen alle bis zum Anzeigegerät nur noch verschlüsselt. Das bedeutet für mich natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein neues Gerät habe, einen Rechner austausche, dann muss ich immer diese Deregistrierung und Registrierungsprozedur machen, weil da ja die Identität, die in dem TPM drin steht, natürlich sich dann ändert. Ganz blöd ist, wenn dieses Trusted TPM, nicht TCM, das heißt, wenn das TPM ausfällt, weil es ja ein technisches Gerät kann immer ausfallen, irgendein Chip, dann ist mein ganzes System natürlich lahmgelegt. Ich kann viele Dinge überhaupt nicht mehr machen, kann vielleicht auch gerade die wichtigen Daten in keiner Weise mehr rekonstruieren. Das Ganze macht es natürlich auch ein bisschen stark für die Hersteller sozusagen manipulierbar. Also ein Hersteller hat nun die Möglichkeit zu kontrollieren, welche Lizenzschlüssel wo abgelegt werden, welche Lizenzschlüssel zulässig sind. Und damit werden zum Beispiel Open-Source-Initiativen wesentlich komplizierter. Die müssten ja dann auch diese Schlüssel bei solchen Organisationen registrieren, dass die dann eben die Software dort auch identifiziert und ausgeführt wird. Also es ist generell ein schwieriges Problem. Es führt vor allem natürlich auch dazu, was man jetzt als Pro oder als Contra sehen kann. Die Musikindustrie wird es als Pro sehen oder die Filmindustrie und der Benutzer wahrscheinlich eher als Contra, dass das digitale Rechtemanagement an der Stelle schon sehr gut abgedichtet werden kann, dass also auch sozusagen das ganz offensichtliche Loch der entschlüsselten Daten, die ja nun irgendwo zur Verfügung stehen, dass das dann wirklich gestopft ist. Und auch der Zugriff auf die Schlüssel ist zu. Das heißt, es ist wirklich ein sehr stark abgedichtetes System. Mit Sicherheit wird es auch da wieder irgendwelche Fehler geben, die ausgenutzt werden können. Das ist natürlich ein Problem. Das zweite ist, was man natürlich daran auch sehr kritisieren kann, dass man das Gefühl hat, als Benutzer zumindest, eigentlich wird das System gegen den Benutzer geschützt und nicht so sehr gegen irgendwelche, gegen Angreifer auch, aber es wird gegen mich als meinen Die Person, die das ganze Ding erstmal gekauft hat und teures Geld dafür bezahlt hat, mir wird sozusagen der Zugriff darauf weggenommen, ich darf bestimmte Dinge damit nicht mehr machen. Also das muss man jetzt nicht extrem vertiefen. Ich wollte damit bloß andeuten, dass wenn wir wirklich ganz konsequent digitales Rechtemanagement durchsetzen wollen, dass es da so viele Löcher gibt, dass man dann in letzter Konsequenz, wenn man das zuverlässig schließen will, doch mit sehr kräftigen Waffen agieren muss. Also zum Beispiel das ganze System eben als ein Trusted Computing System auslegen und damit vielleicht wieder Effekte erzielt, die man insgesamt gar nicht haben wollte, dass das nicht mehr akzeptiert wird von den Benutzern, weil sie eben das Gefühl haben, sie verlieren an Flexibilität. Also das ist insgesamt ein kompliziertes Gebiet. Ich werde in der nächsten Woche dann ein bisschen mehr noch auf die technischen Feinheiten eingehen, wie jetzt wirklich solche Verschlüsselung funktioniert und auch noch mal ein bisschen zurückkommen auf Alternativmodelle, die es zu DRM gibt. Also da gibt es noch einiges dazu zu sagen. Aber für heute reicht es, denke ich. Dankeschön.